Cheers.
Jawohl. So, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Herzlich willkommen zur Nerds FM Folge 11.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Tim.
Herzlich willkommen, Tim. Wir sind wohl ein bisschen leise. Oh ja, dann das machen wir mal ein bisschen lauter. Oh ja. Oh, viel besser. Viel besser. So, dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen die...
Wir machen heute Hörspielkino unterm Sternenhimmel.
Genau.
Mit keinen Zuschauern, also...
Wie
hier
immer.
In der Kuppel.
Also wir haben heute zu Gast haben wir Tim.
Richtig.
Und wir sind zu Gast im Planetarium im Ernst-Hermann-Park. Falls das jemand noch, die Berliner unter euch, kennt es vielleicht. So noch aus der guten alten Zeit, damals TM.
Ich kannte das natürlich, ja.
Ja.
Ich bin ja hier um die Ecke zur Schule gegangen und dann habe ich dieses Gebäude oft genug gesehen.
Musstest du irgendwie in Schulzeiten hier hin oder?
Wir waren einmal mit der Schule hier, aber ich bin halt auch mal bis zur Prinzer Allee. S-Bahn gefahren und so, und da kommen wir hier, guck mal, direkt drauf.
Ist doch sehr gut. Ist doch so perfekte Schulausflugsgegebenheit hier eigentlich,
ja.
Oder?
Ja, vor allem, im Grunde sagt man ja, dass man dreimal im Leben ins Planetarium geht. Einmal als Schüler, irgendwie mit der Schule natürlich, dann mit seinen, als irgendwie Eltern, mit seinen Kindern und dann nochmal, als Großeltern irgendwie mit den Enkeln. Und, nur dreimal ist natürlich für die Statistik ein bisschen schlecht.
Habt ihr so Stammkunden? Die ständig kommen, oder?
Ja, wir haben ja unterschiedliches Programm. Einmal so, na, ich sag mal, astronomisches Einstiegsprogramm, wo man mal so die Grundlagen erklärt kriegt, aber natürlich auch Vorträge und mal so ein bisschen mehr in die Tiefe. Und da kommen richtig Stammgäste dann dafür wieder.
Und nur so astronomisches Wissen oder auch durchaus?
Im Moment ist es noch vor allem auf die Astronomie, ich sag mal, reduziert.
Okay.
Also, weil das Planetarium ja ganz klassisch auch ein Ort ist, an dem man als Sterntheater irgendwie erwartet, dass da nur Sterne sind, dass man Sternbilder sich anguckt und ja die Grundlagen im Grunde erklärt bekommt.
Ja.
Aber wir machen auch viel Kultur, wir machen hier drunter natürlich das Hörspiel unterm Sternzelt und Kinderprogramm und mal Musikshows und hoffentlich dann in der Sanierung, nach der Sanierung, wollen wir das ein bisschen weiterfassen und uns ein bisschen überlegen, was Planetarium denn noch kann.
Okay, jetzt bin ich erstmal bei dem Teil, den ich schon immer nie verstanden habe. Wir sitzen jetzt wirklich mitten, das ist eigentlich sehr cool, wir müssen unbedingt nochmal ein Foto machen. Wir sitzen hier mitten in dieser Kuppel. Vor uns ist dieses blaue Dingens, das blaue Wunder.
Der Warpkern.
Ja, im Grunde ist das so ein bisschen geklaut bei Star Trek. Das könnte man durchaus sagen.
Wie heißt das Ding?
Das Projektor? Der Sternenprojektor, der heißt Kosmorama.
Und wie funktioniert so ein Ding?
Also von der Baureihe gibt's auch, oder gab es auch nur vier. Das ist von Carl Zeiss Jena hier in Deutschland produziert, ja nicht nur erfunden, sondern immer noch produziert.
Ach, das ist eine deutsche Erfindung?
Das ist eine deutsche Erfindung. 1923 das erste Mal vorgeführt auf dem Dach des Zeiss-Werkes in Jena. Und dann waren so viele Leute da, dass der eigentliche Auftraggeber, das Deutsche Museum, schon richtig tot beleidigt war. Weil die wollten natürlich die Weltpremiere. Die wollten sagen, war bei uns das Wunder des Sternenhimmels in einem Raum. Und die Zeissianer, die Firma hat dann einfach das selber ausprobiert und da kamen irgendwie 300.000 Leute.
300.000?
Und nein. Dann waren die ein bisschen beleidigt. Naja, gut. Also wie funktioniert das? Im Grunde versucht man im Planetarium den Sternenhimmel nachzumachen, so wie er draußen wäre, unter Idealbedingungen. Das heißt, dass man in diesem Fall zwei große Kugeln an den Seiten sieht. In den Kugeln sind helle Glühbirnen. Und dann gibt es, wo man solche Augen sieht, Bereiche sieht, ist der Sternenhimmel aufgeteilt in kleine Segmente. Es ist eine Metallplatte, in die sind Löcher reingesägt oder reingebohrt. Und jedes kleine Loch lässt ja ein bisschen Licht durch. Und so ist jeder Stern eines dieser Löcher. Je heller der Stern sein muss, desto größer ist das Loch gebohrt. Also sind da 9400 Löcher rein. Gebohrt, die dann in richtig exakter Position zueinander den Sternenhimmel an die Kuppel zaubert.
Also sind ja so verschiedene, ich würde mal sagen, also diese Löcher, sind das Linsen?
Das sind Linsensysteme, genau. Das sind 32 Felder, die sich den Himmel dann teilen.
Okay, die machen alle zusammen, machen die einen Himmel.
Genau.
Und dann hat die zwei Kugeln?
Genau, einmal ist das die obere Kugel sozusagen von uns aus gesehen, ist die, die den Himmel vom Nordpol aus gesehen macht.
Ah, okay.
Die untere vom Südpol. Und zusammengenommen, wir sind ja ein bisschen südlicher als der Nordpol, teilen die sich den Himmel ein bisschen, obwohl das mit den Temperaturen ja langsam losgeht. Aber wir könnten zum Beispiel auch nach Kapstadt virtuell dann reisen und uns den Sternenhimmel von dort angucken oder mal nach Australien. Da ist ja ein ganz anderer Sternenhimmel als bei uns.
Also das Ding dreht sich dann quasi einmal um die eine Achse und das ist dann so mit der Erdachse mit drin.
Genau. Und da gibt es noch die Tagesbewegung, dass man die
Drehung,
Weg durch den Tag hat und die Jahresbewegung, dass man die Stellung der Sonne, des Mondes und der Planeten hinbekommt. Und das ist das Gestänge in der Mitte. Diese Gestänge, diese kleinen Projektoren, die stellen die Planeten dar. Mhm. Und das ist wirklich ein Getriebe. Das heißt, dass wenn das Originaldatum, weiß nicht, was morgens eingestellt ist, ich glaube immer noch 2006, dann muss man, wenn man den aktuellen Sternenhimmel zeigen will, jetzt erstmal 10 Minuten drehen, um dann in das Jahr 2013 zu kommen.
Ach, ernsthaft?
Das ist ein richtiges Getriebe. Es gibt Nullstellungen, die man einhalten muss.
Krass.
Es gibt einen Wartungsplan, wann welcher Motor wie, mit welchem Mittel oder mit welchem Mittel geölt werden muss. Also das ist wirklich ein Wunder der Technik.
Krass.
Und ich habe einen wirklich tollen Mitarbeiter, der sich liebevoll um dieses Gerät kümmert. Ansonsten wäre dieser Mitarbeiter nicht da, wäre das Ding schon kaputt.
Okay. Und die Schrägstellung, das sind die 23 oder wie viel Grad Erdachse?
23,5.
Ja.
Die Längsachse ist noch ein bisschen verschoben, weil wir die Tagesdrehung nachmachen müssen. Und es gibt noch eine andere Geschichte. Die Erdachse taumelt in einem Umfang von 23.600 Jahren. Das ist die Präzessionsbewegung. Das bedeutet, dass die Erdachse zeigt ja jetzt auf den Polarstern.
Okay.
Und das hat sie zum Beispiel zu Zeiten der Ägypter nicht gemacht. Die taumelt richtig durch die Anziehungskraft der Sonne, der Planeten und des Mondes. Und daher gibt es so eine, wie so bei so einem Pendel, so eine Ausgleichsbewegung. Oder bei so einem Kreisel, so eine Ausgleichsbewegung.
Ja. Und das macht das auch?
Das kann das Gerät auch. Also es ist eine richtige, riesige Himmelsmaschine.
Und du meinst, davon gab es 4 irgendwann mal? Jetzt gibt es nur noch wie viele?
Also Zeiss hat einige gebaut, ne? Hunderte an verschiedenen Modellreihen für verschiedene Größen an Planetarien. Aber von dieser Modellreihe Ende der 80er gab es nur 4. Edmonton, Jena, uns und Prag.
Was steht davon noch?
Prag und wir.
Ah, oh, okay. Wer hält länger durch?
Prag.
Okay. Das heißt, wenn Ersatzteile gebraucht werden, dann ruft man Prag an und sagt, habt ihr noch so ein...
Nee, das Coole ist, als das Planetarium Jena deren Projektor abgebaut hat, weil die neueren bekamen, haben wir das ausgeschlachtet, das Ding. Also wir haben noch ordentlich im Keller.
Also, okay.
Das war ja auch der erste Sternprojektor mit Computersteuerung, Robotron.
Geil.
Robotron. Das ist jede Funktion eine Karte.
Ernsthaft, so eine Lochkarte oder was ist das?
Nee, eine Steckkarte. Das heißt, wenn eine Gerätefunktion an, aus, links, rechts, oben, unten nicht mehr geht, dann kann man das wirklich einfach tauschen.
Okay.
Ein offener Schrank, der unten steht und daneben steht ein Lötkolben und Lötzinn.
Das hatte ich irgendwo mal gelesen, dass man das mit einem Lötkolben reparieren kann, aber es ist kein Witz, das macht man, das ist ein Computer, da kann man auch die einzelnen Bits löten, oder wie?
Ja.
Okay.
Und wie gesagt, ich habe einen Mitarbeiter, eigentlich 2 Mitarbeiter, die kennen dieses Gerät seit das hier aufgebaut wurde und die hegen und pflegen das. Das Ding ist besser in Schuss als...
Das in Prag.
Das in Prag vielleicht, weiß ich gar nicht. Ich habe die Kollegen das letzte Mal irgendwie 97 besucht, das ist auch schon ein bisschen her.
Aber besser als zu DDR-Zeiten, so lange waren ja nicht die DDR-Zeiten, aber...
Das war im Grunde ja nur 2-3 Jahre,
ja.
Dann kam die Wende gleich. Also das Gebäude ist 87 eröffnet worden, am 9. Oktober. Und die Geschichte hat so ein bisschen das Haus natürlich auch verändert.
Aber Rob meinte vorhin, als wir irgendwie, wenn man hier mit einem Smartphone reinkommt, dann 10-facht man immer eben die Rechenleistung von diesem Raum, oder? Also das ist wirklich, also die Computer sind auch alle noch, haben noch Röhrenmonitore, so richtig klassische, wie man das so von früher kennt.
Ja, also dazwischen drin stehen auch neue Rechner, zum Beispiel der Soundrechner, das ist, den haben wir vor einem Dreivierteljahr gekauft, oder da stehen schon neue Sachen dazwischen. Aber es ist in der Zusammenstellung schon besonders. Also wir haben viele verschiedene Systeme, die alle zusammenarbeiten müssen, damit wir hier eine Veranstaltung fahren können. Also es ist Musik, Diaprojektoren, der Sternprojektor muss mitlaufen, Laser muss mitlaufen. Und das ist natürlich maximal kompliziert. Die müssen über Timecode sich unterhalten. Oder dann gibt es über irgendwie eine RS-232-Schnittstelle nochmal ein Signal. Also es ist entsprechend umständlich noch, aber historisch gewachsen, sagt man so schön, nicht? Oder organisch gewachsen sogar.
Und wie entwickelt, also gibt's das, ist das irgendwie ein fertiges Systemhaus, wo man das dann quasi kauft? Also ist das den kaufbar, dann gehört der Computer dazu, oder ist das hier auch so improvisiert, also bastelt, also diesen, also den Laser sieht man jetzt leider nicht, der ist hier im Boden eingefahren. Da kommt dann so ein Laser raus, der macht so Laserprojektion, also genau, so die, wie man so.
Und Fächer und Raumprojektion, so ein bisschen für die Musikveranstaltung, die wir haben.
Und der ist dann irgendwann mal dazu gekauft worden und der macht was anderes.
Genau. Also es ist so, dass als meine Kollegen hier angefangen haben, 87, gab es in der Form nichts. Also das Zeiss Großplanetarium war 1987 das technisch modernste. Das haben die hier zusammengestrickt, auch mit
Europas Westtechn- oder der Welt oder?
Ich würde sagen, auf jeden Fall Europas.
Okay.
Bis dann Anfang so 93, 94 München dazu kam und dann nachher 2003 mal Hamburg oder dergleichen. Aber das Besondere war wirklich, dass man das alles, diese verschiedenen Systeme zusammengestellt hat. Und hier in Berlin hat man den Begriff geprägt Sternentheater. Dass man die Kuppeln nicht nur für Astronomie benutzt hat, sondern eben auch für kulturelle Veranstaltungen. Wir sitzen hier auf der Bühne in der Kuppel. Mhm. Das war, glaube ich, mit das erste Planetarium, das wirklich eine Bühne hatte. Hier passt ein Konzertflügel drauf. Muss man hier zwar umständlich hochwuchten,
ja.
Aber der würde hier hinpassen. Und hier kann man Theater machen. Hier kann man interagieren mit dem Publikum. Und das war das erste Mal, dass das ein Planetarium wirklich gemacht hat.
Ich weiß noch, so als kleines Kind, also ich meine so 87, da war ich 9. Da war das hier noch so richtig, da war das so der ganze Stolz der DDR. Also nicht nur dieser Ernst-Thälmann-Park hier drumherum, sondern gerade auch dieses Planetarium. Und auf jedem Berlin-Buch war vorne das Planetarium drauf. Hm? Jedem aus Berlin-Buch, klar, natürlich. Stimmt.
Ja, dann müssen wir wieder schaffen.
Und so, jetzt haben wir noch gar nichts über dich erzählt. Also du heißt Tim Horn.
Genau.
Du bist der Direktor hier?
Leiter heißt es.
Leiter. Ja. Ich dachte, das würde noch sowas wie ein Direktor geben auf einem Ort auf dieser Welt, wo es noch einen Direktor gibt.
Da muss ich so eine Weste anziehen, fürchte ich, bei dem Titel.
Und so eine Zigarre.
Nein, also ja genau, seit Juni bin ich hier. Also noch recht frisch und noch frisch in Berlin. Und davor waren wir 3 Jahre in San Francisco. Dort war ich an der California Academy of Sciences. Die hat eine zentrale Produktionsabteilung für nämlich das gesamte Science Center, das gesamte Museum. Das heißt, dass wir dort für 3D-Kino unsere Inhalte gemacht haben, fürs Planetarium, für die Website. Also wirklich einen schönen Cross-Media-Approach. Mhm. Also wirklich nicht nur ein Thema, wie man das ja manchmal so leider hat, sondern wir haben da alle Videos und alle Töne sozusagen fürs gesamte Museum produziert.
Und du hast da so, dein Job war auch so für so Planetarien oder für andere Sachen eben Videos zu produzieren, genau. Oder so Shows oder?
Das schimpfte sich Producer für Klima- und Erddatenvisualisierung, aber im Grunde habe ich alle Sonderprojekte gemacht. Kindershows zum Beispiel, die mir sehr am Herzen liegen. Oder ich bin auf die Philippinen geflogen, um von dort ein Video zu produzieren live.
Live?
Ja, wir hatten eine Spendengala, das ist in den USA ja ein bisschen größer, weil wir da keine staatliche Förderung hatten.
Apropos, ihr könnt uns gerne flattern. So, danke.
Der Staat flattert uns nicht.
Vielleicht sollte man das Planetarium auch flattern lassen. Ihr solltet so einen Flatter-Button vorne unten anbringen.
Ah, sehr gut, machen wir. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir mehr Besucher bekommen und dann über die Eintrittsgelder ein bisschen mehr reinkriegen. Na gut, aber wir haben da eine Spendengala gehabt und haben dann hatten eine Expedition auf die Philippinen, eine wissenschaftliche Expedition, und ich bin mitgefahren, um den Wissenschaftlern ein Forum zu bieten für diese Spendengala, dass die dann für Eric Schmidt und Co., die da waren, direkt sagen konnten, wir sind in den Philippinen, vielen Dank, das ist die Forschung, die wir hier gerade machen, und die wollen wir weitermachen.
Ach so, da wurde dann so eine Live-Verbindung hergestellt.
Genau.
Okay.
Und was für eine Forschung haben die gemacht auf den Philippinen?
Wir waren, wie unterschiedlich, 54 Wissenschaftler über 4 oder 5 Wochen. Mhm. Und wir haben Grundlagenforschung gemacht, die Akademie. Also im Grunde zum Beispiel besondere Schnecken sammeln, Populationen an Käfern zählen, also so richtig.
Also Biologie.
Biologie, Geologie. Alles, was wir so an Erdwissenschaften nochmal oder an Life Sciences, wie der Ami das ja mittlerweile schimpft, einsetzen konnten. Die Akademie hat 23 Millionen Specimens. Das heißt, dass wenn man da hinter die Kulissen geht in den Schrank, dann sind da meterweise an toten Fischen in Alkohol eingelegt über die letzten 150 Jahre oder was auch immer. Und das ist ein riesiger Fundus, von dem die natürlich auch Forschung betreiben können. Ja. Und diese Verbindung Forschung und Erzählen oder Präsentieren und Bilden fand ich besonders gut. Und das ist so ein bisschen das, was ich hier beim Planetarium Berlin auch mehr einführen möchte. Wir sind ja so ein bisschen losgelöst von der Wissenschaft. Wir sind zwar ein Ort, an dem wir Wissenschaft präsentieren, aber wir betreiben keine Forschung.
Ja.
Noch nicht.
Ich glaube, das soll kommen.
Ich möchte in meinem Feld wieder ein bisschen mehr forschen. Das ist Immersion. Also warum befinden wir uns an einem Ort? Oder warum können wir das Gefühl haben, im Universum zu schweben im Planetarium? Wenn das nämlich eine 360-Grad-Projektion ist, dann hat man das Gefühl, in diesem Bild aufzugehen. Und ich möchte gucken, ob das in der Bildung besser funktioniert als zum Beispiel eine Tafel oder verschiedene andere Lernformen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal digitale Lernformen hinzufügen, also die Kinder irgendwie mit ihrem Laptop arbeiten und sich Sachen selber erarbeiten und gegenseitig präsentieren, hat das einen höheren Lernwert, als ins Planetarium zu gehen, wo man endlich mal Verbindungen wahrnehmen kann, weil man in 360 Grad einfach hier eingeht.
Ja, also sozusagen der Gedanke ist, da steht nicht irgendwo ein Fernseher da vorne oder eben irgendwie eine Tafel, sondern es ist fast überall um mich rum oder über mir um mich rum sozusagen, und das dadurch tauche ich tiefer ein.
Genau.
Was hast du studiert?
Ich habe Multimedia-Produktion studiert in Kiel. Bin also eigentlich klassische Producer. Also ich weiß, wie lange man braucht, um eine Internetseite zu machen oder welche Pegelwerte man beim Radio braucht für Radio-Werbung.
Max redet eigentlich nur. Ja, also ich bin.
Nee, das war eine klassische, schöne Medienausbildung. Ich habe auch mal in der Werbeagentur gearbeitet, habe dann aber irgendwie ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe mit 12 angefangen im Planetarium Kiel meine Freizeit zu verbringen. Mit 14 habe ich irgendwie angefangen zu moderieren, astronomische Veranstaltungen. Mit 16 hatte ich irgendwie meinen ersten abendfüllenden Vortrag und einfach ja Blut geleckt. Ich wusste, dass ich das eigentlich irgendwie immer machen wollte. Weil es gibt halt die Astronomen auf der einen Seite, die irgendwie Kauderwelsch, ihr Fachchinesisch erzählen, und die Besucher, die wollen wir faszinieren. Wir wollen aber auch die nächste Generation an Forschern ja irgendwie für dieses Thema begeistern. Und da fehlt ein Mittler in der Mitte. Und das dachte ich, das würde ich gern machen. Und habe halt Multimedia-Produktion studiert und dann später nochmal Astronomie. Also ich kann dann doch das Fach Chinesisch einsetzen, aber fühle mich halt als Übersetzer.
Und wenn du da, also du hast da so Shows produziert in San Francisco, hast du das alleine gemacht oder hast du das im Team gemacht? Oder?
Team.
Im Team. Also
wir waren bis zu 14 Leute, um solche Inhalte zu produzieren.
Und dann ist auch immer jemand vom Fach dabei, mindestens einer, der dann damit das auch wirklich, weil das war mal so die Hauptfrage, wenn ihr hier sowas erzählt, also erstmal bei diesen Platten da drin, haben die da auch Fehler? Also gibt's da auch irgendwo, habt ihr da schon festgestellt, dass ein Stern gar nicht da ist, wo er sein sollte?
Bei den Platten noch nicht, aber wenn wir zum Beispiel hier unsere Animationen abfahren von vom Urknall oder was sonst an Veranstaltungen bei uns gezeigt wird, dann sind da manche Sachen nicht mehr ganz so aktuell.
Okay, aber der Sternenhimmel passt tatsächlich, da hat nicht irgendwie mal jemand die Nadel an der falschen Stelle fallen, das Loch in der...
Ich habe eine Stelle entdeckt, das ist so ein Übergang zwischen zwei Platten, da sind irgendwie 4, 5 Sterne, wo eigentlich nur einer sein sollte, da müssen wir mal mit schwarzen Lack ran.
Okay, ja, kann man zukleben, das stimmt schon. Sehr cool.
Nee, aber das Wichtige ist, dass man die wirklichen Informationen ja zeigt.
Ja.
Also, ja, wenn ich mir einen Kinofilm angucke, oder auch Welt der Wunder im Fernsehen oder Galileo, die haben ja eine gewisse Herangehensweise. Was wir im neuen Planetarium aber machen können, ist, dass wir die wirklichen wissenschaftlichen Daten nehmen und dann präsentieren, dann visualisieren. Das haben wir in San Francisco viel gemacht, deswegen nannten wir das Data-Driven Visualization. Also dass wir die wirklichen Daten nehmen und die darstellen und umarbeiten.
Also wirkliche Daten im Sinne von echte Bilder oder
Messdaten. Also zum einen Beispiel würde ich sagen Sternfelder. Wir wissen von einem Satelliten, Hipparcos hieß der, wie weit Sterne entfernt sind. Und dann können wir diese Datenbank nehmen und da durchfliegen. wir können natürlich eigentlich selbst nicht über Lichtschnell wie Enterprise und Co. fliegen, aber wir können es zumindest darstellen, wie weit die Sterne voneinander entfernt sind und wie hell die im Verhältnis zueinander sind. Genauso können wir ja in dieser Kuppel dann in Zukunft nicht nur Astronomie zeigen, sondern auch Geologie. Und da kann man zum Beispiel Erdbebendaten nehmen, Visualisierung oder besser gesagt Simulation, wie ein Erdbeben aussieht. Das war in San Francisco natürlich ein großes Thema.
Ja, klar, naheliegend.
Und so haben wir dann das Erdbeben, das große von 1906, visualisiert. Wir haben die Daten von Wissenschaftlern bekommen, die dann ja zum Beispiel Oberflächenverschiebung, wie viel Zentimeter ist es da hin und her gewobbelt und wie stark, also auf der Richterskala, wie auch immer, sich der Boden bewegt haben müsste, wo der Ursprung, also nicht das Epizentrum, sondern das Hypozentrum gelegen hat unter der Oberfläche und haben das dann dargestellt.
Okay, und genau, was wollt ihr denn als nächstes? Also ihr wollt, dieses Planetarium ist jetzt, haben wir jetzt schon, ist relativ veraltet, also es kann jetzt dringend mal.
Ist Zeit.
Es ist, also die.
Rustikal.
Ich war hier vor 2 Jahren oder so mal und im Dunkeln sieht man das nicht so, aber die Stühle sehen schon doch echt abgewetzt aus, also diese Sitzplätze hier für die Leute. Also sie sind cool, aber neuer Bezug könnte dann mindestens mal drauf.
Genau. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, wie teuer das wäre und das kriegen wir auch alles hin. Okay. Also es ist so, dass wir dank des Senats das hinbekommen, dass wir Sondermittel dafür bekommen haben, das Haus hier zu sanieren. Es ist kein Umbau oder dergleichen, sondern es geht wirklich darum zu sanieren und das hier wieder zukunftsfähig zu machen. Das heißt, dass man da auch an den Brandschutz ran muss. Das ist in Berlin ja immer ein großes Thema, habe ich gelernt. Und
das zieht sich auch ab und zu mal ein bisschen.
Es hat ja keiner die Absicht, einen Flughafen hier zu bauen. sondern es
ist Scope Creep.
Es ist ja in Anführungszeichen, es ist ja nur ein Theater. So, es ist ja deutlich vom Volumen kleiner und deswegen auch schneller und schöner hinzukriegen. Und wir arbeiten mit der BIM zusammen, das ist ja Berliner Immobilienmanagement hier in der Stadt, die so die öffentlichen Gebäude zum Teil hat. Und wir haben ein gutes Projektplanungsbüro, DU Diederichs hier aus der Stadt und Obermeier Plan und Beraten. Die haben durchaus ja schon einiges an Projekten gemacht, auch an größeren Projekten. Und die haben einfach Spaß daran, dieses Theater wieder neu zu machen. Die konnten wir begeistern von den Ideen, was wir hier machen wollen. Wir wollen inhaltlich und technisch das modernste Sterntheater Europas werden. Und die haben total Feuer gefangen. Das darf ich eigentlich auch nicht zu laut sagen. Die machen klasse Arbeit und planen uns hier mit uns zusammen, mit dem ganzen Team zusammen, ein schönes neues Haus. Also Brandschutz, Medientechnik. Wir werden unten im Eingangsbereich ein bisschen schöner machen für die Besucher, dass wenn da die neuen Besucher, die zahlreichen reinkommen, gleich von der schönen Kasse begrüßt werden und ein bisschen heller und freundlicher machen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir ja so diesen coolen Charme des Hauses nicht zerstören. Ja. Also man könnte ja alles raushauen und auch so ein bisschen die Seele entkernen, aber das habe ich gar nicht vor, sondern ich möchte das hier schön in die Neuzeit tragen. Und das Wichtigste in der Kuppel ist eben, dass wir einmal den Sternprojektor austauschen, dann aber auch auf eine neue Kuppel, wo man nicht mehr dieses Schachbrettmuster sieht.
Stimmt, da habe ich mich immer gewundert, oder habe ich mich gewundert, was das soll.
Ja, kann man auch verstecken, das ist einfach die Bauweise.
Okay.
Ja, gibt es neue Art und Weise, dass man wirklich nachher keinen Übergang mehr sieht.
Also es sieht so ein bisschen so aus wie einzelne, so wie so gemauert quasi so ein bisschen.
Also ja, sind einzelne Metallpaneele, die da aufgenietet sind.
Ach, das Metall,
sind.
Krass.
Ach so. Die neuen sind dann so auf Stoß gemacht und die Nieten auch richtig von Hand lackiert, so dass man das alles nicht mehr sieht.
Also sind das, was wir jetzt sehen, auch gleich die Außen?
Nee.
Okay.
Da also die Innenkuppel ist 23 Meter im Durchmesser und außen ist 30, sodass wir noch ordentlich Platz haben, um die Technik da hinzustellen. Okay. Die Technik in Zukunft wird aber deutlich weniger, weil jetzt haben wir sonst was an Dia-Projektoren, die hier immer während der Veranstaltung rattern. Und in Zukunft werden wir 6 oder 10 Beamer haben, die sich dann ein Teilstück der Kuppel suchen sozusagen, projizieren und wir hier einen riesigen Computerbildschirm haben werden. Im Grunde der größte Computerbildschirm Berlins zumindest. Es gibt noch ein Planetarium, das ein bisschen mehr Auflösung haben wird. Ah, Münster, verdammt.
Münster.
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 Münster verloren.
Schick mir den mal einen Pferdekopf, das ist hier also nicht.
Dann müssen die sich dran gewöhnen. Nein, aber wir werden hier eine Auflösung von wahrscheinlich 6.500 mal 6.500 Pixeln haben. Das ist schon ordentlich.
Und da ist schon mehr als Retina.
Das ist 1,5 Retina IMAX.
Oder so. Und wir können eben Sachen abspielen.
Ja.
Wir können Sachen vorrendern und dann macht man halt ein MPEG oder H264, was auch immer, von dem Teilstück der Kuppel. Das sind dann, je nachdem wie viele Computer oder wie viele Beamer wir hier haben, 24 oder 32 Rechner, die da stehen. Schön als Blade irgendwo in die Ecke gestellt. Mal gucken.
Und aber ein dann, neues Cosmotron 3000 gibt's auch.
Es wird einen neuen Sternprojektor geben. Wir sind mitten in der Ausschreibung und hoffen darauf, dass wir da gute Ausschreibungsergebnisse bekommen.
Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts erzähle, was ich nicht erzählen dürfte. Aber wir sind neulich mal bei euch zu Gast gewesen. Wir sind nämlich Nachbarn, Tim und ich.
WLAN-Passwort ist sehr, sehr wichtig.
Ach so, das können wir drüber reden. Und da waren wir irgendwie mal abends da und da hast du gerade am Laptop gesessen und warst auf so einer Art Amazon für Planetariums Projekt. Also auf jeden Fall war da eine Webseite drauf, wo da diverse drauf waren und du da irgendwie mir dann einen von denen gezeigt hast, die für mich im Wesentlichen alle relativ gleich aussahen.
Die sind auch recht gleich, nur im Preis nicht.
Achso, und ihr kauft jetzt einfach das chinesische Modell, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also gestern war Schluss der Ausschreibung und wir gucken jetzt mal. Dann so durch.
Und was können die jetzt besser? Also die können wahrscheinlich haben dann irgendwie computergesteuerte Motoren und kein Getriebe mehr, was?
Genau. Also einmal ist es, also jetzt ist es ja ein riesiges Gerät.
Ja.
Die sind deutlich kleiner, egal von welcher Firma, die werden kleiner, ruhiger und nicht so im Weg, weil wir auch was an der Kuppel verändern. Wir werden es so machen, dass der neue Projektor wahrscheinlich so 1,5 Meter tiefer steht.
Okay.
Jetzt ist es so, erste, zweite Reihe, wenn man da hinter dem Projektor sitzt, sieht man vor allem den Projektor.
Mhm.
Man hat, wenn man in der Kuppel ist, ja immer diese Technik im Blick.
Mhm.
Ich möchte aber, dass die Technik in den Hintergrund tritt und die Inhalte in den Vordergrund. Ich möchte es wirklich mehr verstecken und wirklich sagen, hier, das ist ein schönes, cooles Theater, Stühle werden auch irgendwie Anthrazit oder sonst was und nicht Zeiss Blau oder was auch immer. RAL 9005 könnte man ja machen, irgendwie sowas.
Ja.
Also eine richtig schöne, wertige, coole Farbe. Aber Sternprojektor wird kleiner. Es gibt manche sogar mit LEDs. Das heißt, da muss ich auch keine Lampen mehr wechseln, an Anführungszeichen. Und Stromsparaspekt ist natürlich auch interessant, weil so Fixkosten würde ich schon...
Das Ökoplanetarium.
Würde ich schon gerne weit unten halten.
Ist das ernsthaft? Merkt man das, die Stromrechnung von so einem Projektor?
Das ganze Haus.
Okay.
Ist schon ganzen Projektoren und Pipapo, hier alles zu betreiben, ist schon nicht ohne. Zum Beispiel in San Francisco waren wir gerade in der Ausschreibung zu gucken, was wir da machen. Und das ist das grünste Museum der Welt, sagen sie. Das ist LEED-zertifiziert, amerikanische Gebäude, Innung oder was auch immer. Und das hat einen Platin-Status dafür, dass es halt ein grünes Dach hat, Wasser wiederverwertet, eine Wasserkühlung hat sozusagen und nicht irgendwie sonst was an Klimaanlage dann nutzt und all solche Maßnahmen. Und das Witzigste ist vielleicht, dass als Dämmstoff keine Dämmwolle oder was auch immer benutzt wurde, sondern alte Jeans.
Stimmt, das habe ich auch mal gehört, dass die dafür perfekt geeignet sind für sowas.
Das ist perfekt. Also wenn ich mir meine so angucke, vielleicht kann die da auch noch mal irgendwo hier in der Wand. Naja, aber es ist...
Dienstspenden.
Spenden werden gerne gesehen. Prenzlauer Allee 80 10 40 5 Berlin. Nein, aber die gucken zum Beispiel gerade, dass Projektoren genutzt werden, die eben auf LED-Basis dann funktionieren, weil es grüner ist.
Ah, okay. Ja, sehr cool.
Und das fand ich auch einen schönen Ansatz. Egal, was wir da gemacht haben, wir haben immer geguckt, was ist der nachhaltigste Aspekt. Also nicht immer das günstigste, aber wirklich immer versucht, da Zeichen zu setzen mit dem Haus.
Ja, sollte man als Wissenschaftler, so ist es ja auch ein bisschen Zukunft, da sollte man ja auch dafür sorgen, dass der Planet, den man da beschreibt, auch doch ein bisschen länger erhalten bleibt.
Genau, dass man im Museum auch noch irgendwas zu erzählen hat.
Genau. Dann kommen hier irgendwie 10, also im Augenblick ist das hier ist so zwischen, ich probiere das mal zu beschreiben, da ist so eine Wand, die ist so, ich weiß nicht, schwarz mit was ist das, Holzpaneelen besetzt, so ein bisschen schallschluckend. Und dann ist oben drauf die Kuppel, die ist jetzt gerade weiß, weil sie beleuchtet ist. Und dazwischen ist so ein Raum mit diesen ganzen wirklich diversen Dia-Projektoren. Wie viele sind das? 50? 100?
Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich müsste es wissen. Also 65 okay. Sind es Minimum.
65 Minimum, okay. Das sind, dann sind da irgendwelche, sind da Spiegel da, die da...
Für die Laseranlage, genau.
Ah, okay. Das ist dann
schöne Effekte, ein bisschen Licht. Was ist denn da noch?
Da so ein bisschen...
Ein, zwei Beamer noch in der Ecke, damit man auch mal seine PowerPoint zeigen kann.
Disco-Kugel für Anfänger.
Also es ist ein... Und Sonderprojektoren zum Beispiel, dass man nochmal Jupiter zeigen kann mit seinen Monden oder das Sonnensystem nochmal extra.
Ah, okay. Ach so, dann sind da quasi nochmal kleinere Projektoren, die...
Genau, oder eine Galaxie haben wir auch noch. Da zum Beispiel eine dieser Firmen, die jetzt 360 Grad Videos für die Kuppel machen, die hat so angefangen, dass sie erst nur Special Effects für Planetarien gebaut haben. Skyscan heißt die Firma. Mhm. Und deren erster Projektor war eine aufgeschnittene Pepsi-Flasche mit Beleuchtung dran, mit unterschiedlichen Farben. Und das war dann ein Nordlichtprojektor.
Ui.
So haben die angefangen. Ich weiß gar nicht, 60er okay. oder so. Und heute...
Damals, als das Gras noch überall zu haben war. Pepsi-Flasche aufgeschnitten, das, Taschenlampe dran und...
Das hat aber ganz gut anscheinend... Also die Firma gibt es immer noch. Die sitzt im Nordosten der USA und ist einer der Marktführer für Planetarium-Systeme. Du hattest vorhin gefragt, ob es da so Amazon für Planetarium...
Ja, ja.
Es gibt halt so ein paar Firmen, die anscheinend damit Geld machen, weil es mittlerweile über 1000 digitale Planetarien gibt. So 4.500 Planetarien gibt es insgesamt. Da ist also noch Luft. Und wenn wir dann hier nämlich Programme haben im Planetarium und digital, dann können wir auch mit anderen Planetarien Sachen austauschen.
Ach, dann geht dieses Planetarium-Sharing los über das ernsthaft?
Es gibt also zum Beispiel, man kann ja Sachen abspielen als Videos, hatte ich erzählt, und dann gibt's halt eine große Datenbank. Da sind halt die Daten der Sterne und Pipapo drin und da kann jeder natürlich was hinzufügen. Das hat das Planetarium New York angefangen, Digital Universe als Projekt. Und wir haben in San Francisco ganz viel dafür gemacht. Wir haben, als ich in Hamburg war, da haben wir auch ganz viel hinzugefügt. Also die Community lebt. Ansonsten würde man das ja auch nicht alles finanziert kriegen, würde ich mal so sagen. Wir können nicht alle Hollywood machen.
Also das wird nicht jedes Mal, also es sind sozusagen austauschbare Formate, das ist ja schon mal eine spannende Frage, ob das für jedes einzelne produziert werden muss oder nicht. Also es ist
Unterschied. Also es gibt natürlich Sachen, unsere Eröffnungsshow hier nach der Sanierung wird heißen Sterne über Berlin. Mhm. Die Show kann ich jetzt schlecht nach Hamburg verkaufen.
Ja, okay, das macht.
Aber wenn ich da zum Beispiel einen Datensatz drin habe, einen hochaufgelösten Satellitenbilddatensatz von Deutschland, dann kann ich ihn auf den Server tun und das Planetarium Hamburg kann den mitbenutzen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, sieht der Sternenhimmel über Hamburg so großartig anders aus als der über Berlin, oder dass man das nicht einfach auch Sternenhimmel über Hamburg nennen könnte?
Ja, der Sternenhimmel ist derselbe. Der einzige Unterschied ist dann, dass ich natürlich hier erzählen will über Einstein, als er 1915 das erste Mal über die Relativitätstheorie referiert hat. Ich möchte erzählen, dass der Planet Neptun aus Berlin heraus entdeckt wurde.
Oh.
Und solche Geschichten.
Das ist Entertainment hier.
Ja, interessant, cool. Und woher weißt du das alles? Also du liest die ganze Zeit über oder
Da gibt es sogar ausnahmsweise ein sehr gutes Buch, das ich glaube, es heißt sogar Sterne über Berlin.
Ach so, okay.
Das ist jetzt nicht so kreativ. Nein, also
Kapitel 1.
Kapitel 1. Ah, guck mal. Kann ich abschreiben. Nein, also ich glaube, in diesem Theater wird man noch viele schöne Geschichten erzählen können. Weil wir eben weit über die Astronomie hinausgehen wollen und das wirklich zum Wissenschaftstheater machen wollen. So in 5 oder 10 Jahren, da sollt ihr hierher kommen und sagen, Mensch, ich will hier nicht nur Sterne sehen, sondern ich weiß, wenn ich hierher gehe, bekomme ich wissenschaftlich korrekte, aber visuell einfach toll ansprechende Veranstaltungen.
Und wenn Drogen bis dahin legalisiert sind, dann könnte man ja auch geile Visuals dran projizieren, die einfach so, dass man hier die ganze Zeit einfach nur da liegt und, und sich das Nordlicht anguckt.
Ja,
Bildschirmschoner.
Also die Geschichte des Planetariums beinhaltet den Aspekt durchaus. Und zwar die ersten Musikveranstaltungen waren sehr experimentell. Vortex. auch in, ich glaube, das erste Mal L.A., San Diego oder ja 72 oder 73 auch San Francisco. Und da kann man durchaus ausgehen, gerade in San Francisco, dass da recht bunt zuging.
Okay, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt nicht abwegig ist, was ich gesagt habe. Vielen Dank dafür. Ja. Wie produziert man so eine Show? Also wie läuft das technisch ab? Mit welchem Programm? Flash oder? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Also im Grunde alles, was ein Fisheye kann.
Okay.
Oder alle Programme, in denen man Kameras vernünftig definieren kann. Also einerseits so klassisch die Produktion würde Autodesk-Produkte, Maya, 3D Studio Max benutzen oder Lightwave, kenne ich auch Kollegen, die Lightwave noch benutzen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Lightwave noch benutzen.
Okay, kann
oder
ich.
Blender, alles ja, kostenlos.
Also so diese 3D-Rendering.
3D-Software, Compositing kann man auch in allem machen, was man so braucht. After Effects, Nuke, Fusion. Gibt es hier in Berlin auch ein paar Firmen, die das schon mal gemacht haben, was ich natürlich sehr spannend finde. Und im Grunde kann man einem guten 3D-Menschen innerhalb von 2-3 Tagen erzählen, wie man für eine Kuppel produziert. Man muss mit diesem 360 Grad gut umgehen können, weil klassisch ist es ja so, dass man viel versteckt. Man baut hier die Szenen immer nur so, dass das, was auch wirklich zu sehen ist, klassisch dann funktioniert. Aber hier ist ja immer alles zu sehen.
Ja.
Die Beleuchtungen sind schwierig.
Achso, weil ihr Lampen nicht irgendwo platzieren könnt hinter der Person.
Ich meine, jetzt ist erstmal nur 3D, weil das in dieser Kuppel schwierig ist, wenn man nämlich auf eine Seite zu hell projiziert, dann strahlt das ja an die andere Seite zurück und man verliert
sogar
den Kontrast.
Ah.
Also es ist, das ist sogar ein mathematisch berechenbarer Prozess, wie hell man Sachen machen darf. Und es kommt auch auf die Projektoren an, wie viel Ansilumen und pipapo. Also es ist nicht trivial.
Ja.
3D kriegt man noch ganz gut hin. Schwierig ist natürlich Film. Wenn wir hier nachher eine Kuppel haben, 6000 mal 6000 Pixel, es gibt keine Kamera dafür.
Mhm.
Es gibt, man kann ja ein Fisheye nehmen, Fisheye-Objektiv, und dann hat dann seine 180 Grad schon irgendwie auf dem Chip. Aber da gibt's keine wirkliche Kamera für. Es gibt von Red irgendwie die Epic, es gibt irgendwie eine digitale von Arri, da gibt's verschiedene Ansätze, das ist aber immer nur ein Drittel von dem, was man eigentlich braucht.
Das Ding hat eine höhere Auflösung dann als so ein IMAX-Kino oder sowas, oder wie?
Also wenn man jetzt jemanden von IMAX fragt, der sagt natürlich, IMAX hat höher, weil Film eine höhere Auflösung hat.
Achso, die machen noch klassischen Film, die machen das gar nicht digital?
Die machen zum Teil noch klassischen Film.
Okay.
Aber es ist ein 70 Millimeter Film und da kann man sich jetzt streiten, da kann man die Körnung ja ausrechnen. Und die machen auch nur 24 Frames pro Sekunde. Das heißt, dass man, wenn man schnelle Bewegungen hat, schmiert es halt ordentlich. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Fan von IMAX, weil man keine Interaktion hat.
Mhm.
Wir hatten ja vorhin ein bisschen darüber gesprochen, dass wir eigentlich einen Dialog treten müssen mit dem Publikum und irgendwie mal das aufweichen müssen, dieses klassische, da erzählt einer und eine andere hört einfach zu. Und bei IMAX ist das halt ein bisschen schwierig. So, was kostet jetzt eine IMAX-Karte? 20? 15? Was kostet das hier?
Ich gehe da so selten hin.
Ich auch. Ja, keine Ahnung, sagen wir mal 15 Euro, ja. Hm?
Und dann hat man 40 Minuten Berieselung, aber kann irgendwie nicht mit dem, was man gesehen hat, interagieren oder eine Rückmeldung geben. Und das soll hier anders sein.
Was habt ihr da vor?
Also ich möchte zum Beispiel, dass im Gegensatz zu jetzt immer ein Moderator da ist. Also Schulveranstaltung zum Beispiel.
Also im Augenblick, wenn man hier reinkommt, dann läuft da irgendwas vom Band und hat so eine angenehme Ansagerstimme und im Wesentlichen...
Genau. Und das möchte ich gerne ändern. Jede Veranstaltung wird Minimum 10 Minuten, Viertelstunde haben, wo jemand erzählt oder komplett live erzählt.
Mhm.
Dann kriegt man ein iPad in die Hand, stellt sich hier vorne hin und kann mit dem iPad fliegen.
Also, dass man so die Richtung richtig steuert oder sowas?
Genau.
Okay, cool.
Und es ist alles modular. Ich habe keinen vorgefertigten Film, den ich zeige, sondern ich kann hier hingucken, kann zum Lehrer gehen und sagen Sie, 8. Klasse, hatten Sie das jetzt schon mit Jahreszeiten oder wollen wir das kurz machen? Ah ja, okay.
In sein Gesicht, der Physiklehrer.
Ja, ist ein bisschen gemein, ne? Ich kann mich noch erinnern, 7. Klasse, da kam mein Lehrer mit so einer Mondmaschine an und drehte dann irgendwie die Erde und den Mond so um die Sonne rum und hat irgendwie noch ein Mädchen in der 1. Klasse erwischt. Also das, ich fand das immer schrecklich und langweilig, klar. Also ich glaube, so ein Planetarium, da kann man schon Sachen gut erklären. Zeigen.
Wir haben vorhin gerade über Präsentationssoftware geredet, dass die ja so scheiße ist, generell. Also so das Keynote jetzt auf dem Mac auch definitiv nichts taugt. Was nimmt man denn da, um da so modular, also so um eine modulare Präsentation zusammenzustellen? Da
gibt's ja nicht Prezi.
Ja, boah, dann werden hier alle Leute noch wahnsinnig.
Also ich habe...
stimmt, dann habt ihr epileptische Anfälle, oder?
Ist das nicht eine deutsche Firma, Prezi? Oder so?
Keine Ahnung.
Die sitzen in Ungarn, glaube ich.
Ah, okay.
Die haben nämlich... von dieser Elm-Programmiersprache, von der ich schon mal erzählt habe, die haben den jetzt angestellt und die haben, da habe ich dann über die nochmal gelesen, weil er gesagt hat in seinem Blog, ich arbeite jetzt für die und so. Ich glaube, die sitzen in Ungarn oder in Bulgarien oder so.
Weil das auf der Kuppel, das würde schon ordentlich flashen, das ist aber, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Ja, das ist, für alle, die es nicht kennen, das ist so sehr starkes Rein- und Rausgezoome, was da so läuft. Aber so generell Präsentationssoftware, mit der man wirklich sagen kann, okay, den Teil lasse ich jetzt mal weg und dass das geht, ohne dass man irgendwie eine halbe Stunde dasteht und blöde rumklickt, das hört man doch eigentlich auch nur selten, oder?
Das sind die Vorteile dieser Softwarepakete, die wir dann hier hoffentlich anschaffen.
Ah, okay.
Also gibt's auch unterschiedliche... Also, ja, wir sind mitten in der Ausschreibung. Ne? Mhm. Das ist, wir haben uns gerade Softwarepakete angeguckt und ich war wirklich sehr begeistert, was es da für Innovationen gab in den letzten Jahren. Weil nämlich eine neue Generation an Leuten in die Planetarien drängt. Vor 10 Jahren waren es immer Astronomen und das ist jetzt nichts gegen Astronomen, aber es ist so, dass... in der Präsentationstechnik dann oder der didaktischen Aufarbeitung vielleicht nicht immer alles so direkt und nett war.
Ja.
Und jetzt gibt's eine neue Generation, auch gerade durch diesen Studiengang Multimedia-Produktion in Kiel, der eine 360-Grad-Kuppel hat, als Teil der Ausbildung.
Okay.
Dringt eine neue Generation an Leuten in den Markt, die sagen, hey, ist ja alles toll, dass die Wissenschaft, ich mache dir das auch noch schön. Ich mache dir das wissenschaftlich korrekt und visuell ansprechend.
Wo kann man sich hier bewerben? Also wie wird man zu sowas? Also nicht ich glaube, für mich wäre es nichts, aber einfach generell jetzt einfach Interesse. Sucht ihr dann hier, habt ihr auch Leute, die das dann im Haus dann machen werden? Oder?
Ich möchte so einen kleinen Stamm an Leuten hier fest anstellen,
ja,
eine Produktionsabteilung aufbauen. Das hatte ich in Hamburg gemacht, das haben wir halt in San Francisco gemacht und ich finde, das muss einfach hier sein, gerade in Berlin. Wenn wir so ein Hauptstadtplanetarium machen wollen, dann müssen wir das auch ein bisschen...
Also tatsächlich auch hier im Haus?
Genau, hier im Haus, hier ist Platz. Wir werden eine schöne Renderfarm hier stehen haben. Wir haben mindestens 60 Terabyte an Speicher schon mal beiseite gestellt.
Okay.
Und
da kommt einiges an Robotronen zusammen.
da muss man auch ordentlich schmieren, genau. Schönes Öl dazwischen. Naja, mal gucken. Nein, also ich möchte, dass wir hier so die Tradition dieses Hauses fortsetzen. Wir haben hier immer selber produziert. Und ich habe hier Kollegen, die das wirklich mit Herzblut machen und die möchte ich jetzt auch so weiterbilden mit der neuen Technik, dass sie das dann auch weiterhin machen können. Ich bringe noch meine didaktischen Vorstellungen mit und dann können wir hier in Zukunft auch weiterhin schöne eigene Programme machen, die wir auch verkaufen. Und mit New York habe ich schon gesprochen. Wir werden mit denen auch was zusammen machen, so dass wir auch so ein bisschen internationale Kooperation hier anzetteln.
Und wie lange geht es jetzt ja noch weiter mit quasi dem, mit der, bevor der schließt, also ihr macht jetzt irgendwann demnächst dicht, wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau, oder? 1. Quartal. Wann genau, weiß ich noch nicht. Wir sind halt mitten in den Planungen.
Also irgendwann, irgendwann nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres.
Ja, so Februar oder März, würde ich mal so sagen.
Also bis dahin kann man hier noch so quasi das klassische Programm mitmachen, falls man das noch sehen will.
Ein paar neue Sachen gibt's aber noch.
Okay.
Also ich habe mich dazu entschieden, doch nochmal ein Programm zu machen. Unendliches Universum ist der Arbeitstitel. Ab Mitte November wird es nochmal eine neue Show geben. Auf alter Technik, aber mit neueren Bildern schon. Das ist dann nämlich aus einer dieser Softwarepakete rausgerendert, die wir dann da in Zukunft haben werden, aber halt nur Standbilder und noch nicht bewegt.
Achso, und dann mit einem Dia-Projektor oder was? Nein.
Genau. Dann 80 Dias, 80 kuppelfüllende Dias, der erste voll animierte Dia-Film.
Okay, das ist so dann so wie Daumenkino so ein bisschen.
Ah, ja, und so kleine Videos zwischendrin und so, das wird schon gut aussehen. Aber ich möchte so ein bisschen meinen Stil schon mal einführen.
Okay, ja? Cool.
Und wie lange wird dann die Sanierungsarbeit dauern ungefähr?
Ein Jahr. Ja, Berlin, ein Jahr.
Genau, also und dann wird 2022 sehen wir uns dann wieder.
Dann kommt der Medorn und dann geht es auch.
Und aber wie viele Möglichkeiten hat man denn auf dem nochmal auf diesem Planetariumsprojekt, da den man hin mit? Also da haben wir im Wesentlichen unseren Himmel sozusagen, Nordhalbkugel, Südhalbkugel.
Genau.
Man kann bis zu welchem Jahr, also 2006 ist die Grundstellung.
Also ich glaube plus minus 10.000 Jahre.
Okay.
Geht ohne Probleme, das sollte für das meiste reichen. Und
wie lange kurbelt ihr da 10.000? Also wenn du meinst irgendwas von 10 Minuten braucht er bis 2012? Nein.
Ja, wir sind 2013? Vorsichtig. Also es ist ja 26 Jahre alt.
Das ist wirklich wie so ein Warpkern.
Also wenn ihr 10.000 Jahre lang, dann werdet ihr aber auch schon so, würdet ihr schon ein paar Tage hier kurbeln?
An dieser Stelle. Nämlich, wir machen noch ein bisschen langsamer.
Ach so, okay. Also.
Ich habe mal meinen ersten iPod damals noch mit diesem Drehrad. Ja. Ins Jahr 10.000 gestellt, weil ich wissen wollte, was passiert, wenn der Kalender hat. Der hat halt nur 4 Stellen. Und das ging dann auch. Also der ist dann durchgeschlagen, aber ich war halt im Jahr 10.000.
Okay.
Und dann musste ich ihn wieder zurückdrehen.
Dann musstest du tatsächlich die ganze Zeit zurückholen.
Ich saß eine ganze Weile. Also dann kann ich sowas auch nochmal drehen. Okay.
Also ich würde sagen, das ist schon mal als Bewerbungskriterium nicht schlecht.
Sehr gut. Und
das ist wie, das, man muss dieses Gerät mit Liebe behandeln.
Ich will es ja gar nicht. Ich frage nur, welche Möglichkeiten hat man denn da so den Sternenhimmel darzustellen? Also wirklich nur von der Erde aus.
Von der Erde aus. Und ja.
Plus, minus 10.000 Jahre genau. Ab heute.
Und ändert sich das dann mit dem digitalen LED-Äquivalent? Kann man dann auch auf den Mars und.
Das kann man. Da ist ja der Sternenhimmel halt nicht anders, außer dass man von da aus die Erde sieht.
Okay.
Da muss man halt einen der Planetenprojektoren umprogrammieren oder was auch immer. Zum Beispiel das Gerät von Zeiss macht das super. So einen hatte ich schon mal in Hamburg. Zeiss Modell 9, Universarium, ziemliche Oschi. Und da kann man halt auf die anderen Planeten springen und dann bewegt der Sternenhimmel sich auch oder die Tagesbewegung, die Rotation des jeweiligen Planeten auch richtig und so. Das ist schon schick. Aber man ist immer mit den Sternen auf das Sonnensystem dann konzentriert.
Okay, man kann jetzt nicht in den Delta-Quadranten.
So. Nee, dafür braucht man dann das digitale System. Okay. Und dafür muss es auch sogenannt Hybrid sein, dass es wirklich verschaltet ist, dass das digitale System genau weiß, wenn und wie da der Sternprojektor in der Gerade da rumsteht.
Okay. Als ich hier von den Projektoren erzählt habe, den Ralf von WikiGeeks, der WikiGeeks Podcast, WikiGeeks, der hat als erstes laut aufgeschrien, nein, dieses ganze Beamer, das ist alles noch nicht von der Auflösung her so, da braucht man noch so einen klassischen Planetariumsprojektor,
genau.
das ist aber tatsächlich
das der Fall. Das sehe ich auch so. Also wir wollen ja hier vor allem mit dem Sternenhimmel auch faszinieren, das ist ja ein Eindruck, ein Natureindruck, den keiner mehr hat. Wenn man jetzt rausgeht in Berlin, wie viele Sterne sieht man?
5, 8,
ja. Ich hätte jetzt 8 gesagt.
Na gut.
So. Und das war's dann. Und das ist leider ziemlich schade. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall noch in Zukunft diesen tollen Sternprojektor haben. Man kann ja ausrechnen, eine Augenauflösung, was man da so braucht. Das ist aber nicht alles. Man braucht nämlich auch diesen Kontrast von heller Stern zu dunklem Hintergrund. Und dieses Kontrastverhältnis kriegt ein Beamer einfach nicht hin. Was ist Kontrastverhältnis? Ja,
ach so.
10.000 zu 1 oder was auch immer. Da gibt es sequentiellen Kontrast und das ist alles nichts. Also ein Sternprojektor, On-Off-Kontrast, heller Stern, dunkler Hintergrund, ist einfach unschlagbar.
Also so schwarz
richtig
versus
schön,
weiß. Okay.
Genau.
Gibt es da nicht irgendwelche OLED-Projektoren, bei denen schwarze Pixel auch wirklich schwarz sind, die das mittlerweile, aber die kosten noch zu viel,
ja,
oder?
Aber dann hast du wieder einen eckigen Pixel für einen runden Stern.
Ach so, und wie läuft das mit den, ach so, ja, aber das habt ihr mit den klassischen Beamern auch. Also das habt ihr,
werden wir in Zukunft halt ja auch noch haben. Also wir werden schon von der Auflösung her oberste Liga mitspielen, aber wir haben halt auch noch dann als Hybridplanetarium so einen Sternprojektor in der Mitte. In San Francisco hatten wir schon drauf verzichtet und ich denke, dass das da ein Fehler war.
Mhm.
Weil, Was wir hinkriegen müssen ist, Licht geht aus, Sterne gehen an und die Kinder sagen, oder die Besucher sagen, wow.
Das ist ja auch ein toller Moment, wenn man da so
genau.
Drin ist.
Und in San Francisco mit nur Beamern haben wir es nicht hingekriegt.
Ernsthaft? Okay.
Alle so mehr.
Ja, wirklich. Und dann haben sie alle ihr Handys rausgeholt. Nee, in der Kinderveranstaltung muss es doch irgendwie, es muss doch so ein Moment geben.
Ihr braucht einen Jammer hier. Eure Veranstaltung.
Der Empfang ist schon schlecht genug hier drin.
Nee.
Und was passiert dann mit dem Kosmotron? Geht das in Prag zum Ausschlag?
Nein, das kommt, das bleibt im Haus, das gebe ich nicht her. Okay. Wir gehören ja zum Technikmuseum und die haben natürlich auch gesagt, ah, könnt ihr das nicht bei uns drüben hinstellen? Nee. Also hier unten gibt's ja so einen Treppenaufgang. Man geht hier so eine schöne Wendeltreppe hoch und genau da in die Mitte kommt es rein. Es passt genau bis auf 1,5 Zentimeter.
Wird abgefeilt.
Muss mal gucken. Also wirklich knapp so, ne? Aber dann kommen da noch schöne Lampen ran und das Gerät wird sich vielleicht sogar noch immer ein bisschen bewegen, wenn die Leute hochgehen. Also das kriegt einen würdigen Altersplatz.
Gibt es denn auch eine Show, in der erklärt wird, wie das Ding funktioniert? Ich bin ja immer noch total fasziniert davon.
So eine Demo.
So eine Demo, wo dann so jetzt drehen wir in die Richtung, jetzt machen wir die Achse weg, jetzt schalten wir mal Planeten ein, klack, 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 jetzt schalten wir Planeten wieder aus.
Das hatten wir wohl mal, aber ich habe da noch nicht wieder drüber nachgedacht. Das könnten wir eigentlich mal wieder machen.
Ja, gibt's dann, bevor dann quasi alles zugemacht wird für die Sanierungspause, gibt's dann nochmal so ein Best-of von allen Programmen und alle Dias nochmal?
Ja. Bis der Projektor raucht.
Wie oft, Hand aufs Herz, hast du hier schon abends gesessen und selber dir einfach einen Sternenhimmel gemacht?
Also ganz alleine nicht. Als ich
für die Frau?
Die Frau und Kinder.
Ah,
ja.
Okay.
Wir sind irgendwie, ja gut, ich bin seit Juni hier, irgendwie am dritten Tag oder so habe ich dann die Familie mitgenommen und ich hatte gerade gelernt, wie man da halt an diesem Projektor alles anmacht.
Schalthahn.
Und dann haben wir uns hier mal 10 Minuten, Viertelstunde zu viert reingesetzt.
Das ist ganz schön. Ich war im Oktober war ich auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln, eine Insel, die dafür bekannt ist, dass sie ein Lichtschutzgesetz hat, dass man den Himmel nicht so sehr anstrahlen darf, weil da irgendwelche Teleskope sind. Und dann hat man auch einen sehr schönen Sternenhimmel. Also wenn man jetzt hier, wenn man keinen Bock auf Planetarium hat, dann kann man auch alternativ auf La Palma fliegen. Hat man allerdings immer nur den aktuellen Tag plus minus null. Mehr ist da nicht drin. Also so Planetarien, die haben schon was.
Was wollt ihr denn in Zukunft hier sehen in der Kuppel?
Also ich bin ja immer so ein Freund von so von diesen ganzen Demos, sag ich schon, Dokumentationen von der BBC mit diesem ganzen, was weiß ich, so funktioniert die Sonne und dann verbrennt die Sonne und dann ist das ganze Helium und dann, ja, wie halt die Sonne funktioniert mit der Fusion und irgendwann schwingt sie halt oben auf Heliumverbrennung und dann dieser ganze Kreis und dann kommt dieser Sonnensturm und fegt die Erde weg und dieser ganze Kram. Für sowas bin ich immer
so ein bisschen Weltuntergang.
So ein bisschen Weltuntergang.
Okay. Ja, das kriegen wir hin.
Für die Erwachsenenveranstaltung dann oder so, keine Ahnung.
Aber für die Kinder, oh, die Sonne wird sterben. Nur noch 3,6 Milliarden Jahre.
Mist. Nur noch? Ich dachte, es wären noch 10 Milliarden.
Nein.
Okay. Ja. Muss ich mich beeilen? Okay, 3,6 Milliarden Jahre haben wir noch. Dann müssen wir ja schneller machen hier. Was könnte man hier, also ich überlege, was könnte man hier eigentlich machen? Das ist also Licht an, Licht aus wäre wahrscheinlich wirklich gut, um hier ein paar epileptische Anfälle auszulösen.
Aber wenn ihr jetzt an das Wort Planetarium denkt, was kommt euch da in den Sinn?
Also Sternenhimmel schon. Also schon das wäre jetzt so der erste Gedanke bei mir.
Ja, oder auch Quasare, diesen ganzen Kram halt zu erklären. Das finde ich halt immer spannend. Also auch wirklich das Universum ist ja schon sehr vielseitig, aber in unserem Sonnensystem gibt es ja nur relativ wenig Auswahl. Dass man halt hier mal so ein paar Exoten quasi auch präsentiert kriegt.
Ja.
Oder so Sachen wie, was weiß ich, der Jupiter, und der hat dann halt diese obskuren physikalischen Eigenschaften und die Gravitation ist so groß und so fort. Das finde ich halt immer sehr, sehr spannend. Auch deshalb lese ich ja auch immer gerne hier XKCD, wenn er dann erzählt, wie wäre es mit einem Boot auf den verschiedenen Planeten und so.
Ach so, da gibt's dieses XKCD.
Nee, genau, wie mit einer Cessna auf den verschiedenen Planeten zu fliegen, so war das.
Und ja.
Auf dem Jupiter verglüht die sofort und so weiter und so fort.
Stimmt, sowas wäre auf jeden Fall spannend. Das ist meine blöde Frage kurz. Die Sitzreihen werden aber so bleiben, dass man weiterhin quasi, dass es schon ein Vorn und ein Hinten gibt. Also, dass man schon so eher, dass man sich sehr weit nach hinten lehnen muss, um alles
zu... Ich glaube schon, ja. Also okay. Wir werden ein paar mehr Plätze haben. Jetzt haben wir 292, dann werden es so 310. Mhm. Machen das auch Stühle neu irgendwie. Aber ich glaube, die Ausrichtung ist schon ganz gut.
Wird Livestream möglich sein? Dass man hier Fußball gucken kann, meinst du?
Fußball gucken wäre definitiv noch. Also so zur WM. Ich glaube, da würden einige schon mehr Geld ausgeben, wenn einfach das Fußballfeld so über einem drüber wäre und man so von Kopf über runter guckt.
Das wäre mal gar nicht so. Moment. Was muss ich denn da an Rechten bezahlen? Das ist, glaube ich, das Schwierige.
Ja, das wird teuer. Nee, das geht 12 Millionen schnell weg.
Ja, mal gucken.
Nee, ja, aber also ich weiß ja nicht, was man so an 360 Grad Content so kriegt, außer vom Planetarien jetzt. Aber das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit zu sagen, irgendwie, wir machen jetzt eine Natur-Doku oder so, wo dann halt hier irgendwie dieser Wanne angeht oder so. Wenn erstmal, du meintest ja auch, du willst die Kante runtersetzen. Mhm. Das wäre natürlich dann auch schon ganz schön.
Also man kommt einen halben Meter runter und dann, wenn man da in seinem Liegesessel sitzt, hat man wirklich das Gefühl, im Bild zu sein.
Ja.
Und wenn wir das dann, also Astronomie, Planetarium gleich Astronomie. Wir werden hier immer hauptsächlich Astronomie machen,
ja.
Aber es über die Jahre ein bisschen erweitern. Also es gibt von der GSC, Giant Screen Cinema, was auch immer, die haben ihre großen so Cinerama Produktion.
Ja.
Es gibt ein Verfahren, da kann man das auf die Kuppel mappen, hat aber nicht die ganze Kuppel. Das finde ich halt auch Quatsch. Man will ja, wenn man hier die ganze Kuppel hat, auch wirklich mal nach hinten gucken und dergleichen.
Ja.
Und es gibt jetzt ein neues Kamerasystem, kann man gut rumspielen mit GoPros. Das ist so 3D geprintet, irgendwie 3D gedruckt, so ein Gestell für GoPros, da steckt man halt seine 5 oder 6 Stück rein, muss die noch irgendwie alle mühsam einzeln einschalten und kann das nachher zusammen stitchen und hat 360 Grad Film mit einer GoPro. Was kostet so eine GoPro Hero?
Das sind so
was?
Diese billig Kameras, die trotzdem relativ robust sind,
oder? Die sind eigentlich ziemlich genial, weil man die fast nicht kaputt kriegt.
Also ich gucke hin und wieder mal.
Das klingt so, als hätte es jemand versucht.
Weil ich gucke hin und wieder mal Mythbusters und die haben schon einige GoPros gezeigt, die es offensichtlich nicht überlebt haben.
Dabei. Also ich habe noch keine geschrotet und ich habe bis jetzt, ich habe schon eine Red geschrotet, ich habe Canon-Kameras geschrotet.
Eine Red? Okay, das war nicht billig.
Nicht, bei dem Verleiher habe ich dann auch nicht mehr angerufen. Aber, nein, also.
Ich muss mal schnell auf die Philippinen.
Nee, da haben wir nur eine Kamera geflutet. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber das könnte jetzt kostengünstig werden. Zum Beispiel in Jena war jetzt ein 360-Grad-Festival für Planetarien. Und die Bauhaus-Universität in Weimar hat im Studiengang auch produziert für die Kuppel. In Kiel produziert man im Studiengang für Kuppeln. In Offenbach produziert man für Kuppeln. Hier in Berlin, ein, zwei Hochschulen haben sich jetzt schon mal an 360-Grad-Content versucht. Das kann ein neues Medium werden,
weil
es immer mehr nicht nur Planetarien gibt. Es gibt ja auch IMAX und die digitalisieren langsam. Und die müssen ja auch irgendwie Content kriegen, vielleicht auch mal selbst. Und wenn dann Studenten mit GoPros losziehen, dann kann man endlich mal selber Sachen produzieren, low cost, aber eben super kreativ.
Nee, hier in Berlin, ich weiß leider nicht, wie er heißt, gibt es auch so einen Typen, der hat so eine Kamera entwickelt.
Jonas Pfeil, der war auch bei mir auf der Schule.
Stimmt. Das ist ein Ball und die hat auch in alle Richtungen Kameras.
Das Ding kann man so hochwerfen.
Genau das.
Habe ich nur mal den Link gesehen.
Da wären ja die Leute wahnsinnig hier drin.
Naja,
wenn das ganze Planetarium hochgeschmissen wird.
Und es löst dann halt aus, wenn es am höchsten ist. Und
das müssten wir eigentlich für die Eröffnungsveranstaltung.
Das Lustige ist, ein Freund, Bekannter von mir, hat den neulich durch Zufall kennengelernt und hat dessen Geschichte gehört und der sucht gerade irgendwie dringend nach Venture-Kapital. Und brauchte irgendwie 10.000 Euro und alle, die er gefragt hat, um erstmal die Software zu entwickeln, alle, die gefragt haben, nee, was soll man denn mit sowas anstellen? 10.000 Euro, das Geld kommt doch nie wieder rein. Und also das war so der Moment.
Aber wenn man dann mal so guckt bei Kickstarter und Co., was da alles finanziert wird, da wundere ich mich manchmal schon.
Es stimmt, vielleicht könnte man das darüber machen. Also wofür er das bräuchte, wäre für die Software, weil man muss ja die Bilder dann doch zusammenstitchen wieder aus den ganzen einzelnen Kameras.
Das ist aber trivial.
Die Farben müssen angeglichen werden, der Brennwert und sowas. Also das ist, und das hat er halt irgendwie so auf.
Sogar freie Software.
Das hat er so auf ungefähr 10.000 Euro getippt, dass die Software dafür zu entwickeln, die das dann richtig gut kann.
Hm.
Aber was ich ja auch immer sage, das war so, wenn ich irgendwie bei einem verarmten Bundesland im Tourismusministerium wäre, dann würde ich ja mal einen Sommer lang einen Typen mit so einer Drohne losschicken, dass der von allen meinen alten Stadtkernen schön Luftaufnahmen macht und so Kameraaufnahmen von oben. Das liege doch für sowas hier auch total nah, dass man oben auf so eine Drohne irgendwie so ein Ding draufstöpselt, dass die so 360-Grad-Aufnahmen macht. Dann ist die Auflösung vielleicht nicht ganz perfekt, aber...
Ja, mit diesen GoPros wäre das auch möglich. Also wir hatten, wir haben da was getestet in San Francisco.
Ist das dann eine, die quasi so ein Objektiv drauf hat, so ein Fischereiobjektiv?
Nee, das sind mehrere.
Okay.
Also mehrere 90-Grad-Winkel angeordnet. Und
also mit anderen Worten, ihr habt dieses Problem schon gelöst mit den mehreren Kameras?
Ja, Problem ist da Parallaxe. Also wenn man zu nah an die Kamera kommt, dann gibt es halt einen Abstand zwischen den Chips und den Linsen. Und dann, dann hat man irgendwie einen Versatz im Bild. Man hat das Problem mit der Farbanpassung. Wenn man eine Kamera in Richtung Sonne hat, dann überstrahlt die. Und bei den GoPros ist das Problem, dass der Farbraum... Ja, eher, also das Bild ist halt nicht so wirklich, wie man das von der Canon 5D kennt oder von der Filmkamera so richtig knackig und toll in den Farben, sondern es ist mehr so Webcam-artig.
Okay.
Also ist jetzt auch übertrieben, aber es ist halt nicht so wertig wie ein Film.
Ja, aber wenn man es auf 360 Grad sieht, dann ist doch erstmal der Effekt wahrscheinlich besser, oder? Also, dass man davon schon so weggeblasen ist.
Ja, ich bin von den Kameras halt nicht ganz so überzeugt, weil die halt schnell ausbrechen. Wenn man draußen filmt, dann hat man meistens einen hellen Himmel, weil doch irgendwie ein bisschen bewölkt ist oder dergleichen. Und dann hat man bei den GoPros, wenn man Pech hat, eben einen riesigen weißen Fleck, wo die Wolken sind und wo die Sonne ist.
Ja.
Und dann, wenn ich hier irgendwas Helles in die Kuppel projiziere, einen hellen weißen Fleck, dann nimmt mir das wieder den Kontrast raus.
Ah, okay.
Also kann ich das auch nicht so richtig benutzen.
Okay.
Also gibt's, es ist nicht ganz so trivial für dieses Medium zu produzieren.
Das stimmt. Aber mit so einem Ball, den könnte man hier live hochwerfen, könnte einen Schnappschuss mitmachen und könnte diesen Schnappschuss, den man gerade gemacht hat, dann wieder reinprojizieren.
Genau.
Das wäre doch mal...
das wäre es doch mal.
Ja, was könnte man noch so machen mit so einem Kino? Also eigentlich komplett neues Medium. Da kann man ja wirklich... für irgendwelchen, ich mach den mal ein bisschen lauter nochmal.
Dankeschön.
Ja. Und natürlich eigentlich so auch Hintergrundrauschen, also ich glaube, ich könnte mich ja auch einfach nur mit einem Bildschirmschoner schon ein paar Stunden lang amüsieren.
Den einfach nur anstarren. Toaster.
Die fliegenden Toaster, genau.
Einfach mal 360 Grad.
Okay, also würde ich sagen, machen wir was zu Jean-Michel Jarre. Und hier einfach irgendwie.
Und dann Bildschirmschoner dazu.
Bildschirmschoner.
Ja. Flurry, oder wie heißt auf dem Mac? Ja, Standardbildschirmschoner. Würde mir total ausreichen. So, oben, das ist...
In 6K.
In 6K.
Ob er das kann. Ob er dann nicht abschmiert, der Bildschirmschoner.
Kommt auf den Versuch an. Und halt irgendwie...
Nein, aber was wollt ihr an Inhalten, an Wissenschaft, was könnte man hier zeigen?
Also wirklich, also wenn ich mir vorstelle, dass man irgendwie den Effekt hinkriegen kann, dass man vielleicht, werden die Stühle weiterhin so steil sein, wie sie jetzt sind, oder werden die ein bisschen...
Die werden so einen tollen Knopf haben, dass man sich nach hinten...
Ah, nimmt. Gott sei Dank.
Ach, also du musst den besten Job haben, einfach. In allen möglichen Katalogen, ach, eins davon und eins davon und hier nochmal so ein Business-Class-Sitz mit so einem Knöpfchen.
Ja, die müsste man eigentlich verkaufen. So erste Klasse vorne.
Ja.
Stimmt.
Stimmt, so unterschiedliche.
Ja, nur im Moment muss ich sagen, das ist echt klasse. Wir haben irgendwie, sind halt mitten in der Umbauvorbereitung und am Plan, wie wir hoffentlich das schönste Theater Europas bauen. Und alle haben Spaß an dem Projekt, also ich kann mich nicht beschweren.
Aber wenn man wirklich so drinnen liegt quasi in den Stühlen, dann kann man ja wirklich so den Eindruck gewinnen, als ob man. Also was ich jetzt auf Anhieb hätte, wäre ein Ballon von oben, also sozusagen eine Reise durch die Atmosphäre, das ist jetzt wahrscheinlich relativ naheliegend, einfach mal von unten nach oben, wie die Luft immer dünner, passiert halt viel, außer dass die Luft dünner wird, aber wahrscheinlich sind da noch irgendwelche Gase, die zunehmen und dann kommen die Flugzeuge vorbei und dann ist wieder vorbei und da sieht man noch hier Baumgarten oder wie der heißt, wie er gerade runterspringt und so. Mhm. Und
Irgendeinen anderen Wetterballon von so einer Schülergruppe mit einem Lego-Männchen drauf.
Ja, so. Genau sowas.
Oder so Dinge von oben, so ne, also ich könnte mir sehr geil vorstellen, irgendwie über der Serengeti eine Zebraherde, die hier einmal über den Himmel rüber rennt oder so.
Also dass man quasi runterguckt dann quasi. dass die
ja ja quasi, also dass man den Eindruck irgendwie schafft zu erwecken, dass man an der Decke kleben würde und quasi nach unten hängen würde so ein bisschen und dann runterstarrt auf das, was da vorne ist. Ich gucke ja gerne die ich habe überhaupt nichts für Autos übrig, aber ich bin großer Fan von Top Gear, dieser englischen Autoserie, und die haben mal eine Sendung aus Afrika gemacht oder sogar zwei Sendungen, und da hat man auch mal gesehen, womit die machen ziemlich viele Luftaufnahmen. Und woher haben die mitten in Afrika irgendwo wirklich im tiefsten, wie machen die da so eine Luftaufnahmen? Und das machen die alles mit Drohnen. Das haben sie dann nämlich an einem Bild dann auch, hat man die dann auch gesehen, weil sie die dann irgendwie so eingeskriptet haben, dass die so ein bisschen dazugehörten und dass sie die so ein bisschen gesteuert haben. Und das war relativ, also es war so ein, nicht Quadrocopter, sondern ich weiß nicht, wie viele der dann hat, so 6 oder 8 Rotoren. Und dann hing da unten eine normale Canon-Kamera dran, die ja dann so die man nochmal separat steuern konnte.
Und das war stabil genug. Also das Bild war stabil.
Also offensichtlich, also die haben damit, also mir sind zuerst die krassen Bilder aufgefallen, die gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann im Laufe dieser Sendung gesehen, und so machen die das also offensichtlich. Hm. Und also Flugzeuge oder Hubschrauber werden offensichtlich nicht mehr vorbeigeschickt. Und damit dann so eine 360-Grad-Aufnahme.
Ja. Weil wir müssen natürlich auch gucken, Produktionsbudgets, wir werden ja nie irgendwie, keine Ahnung, was an Geld haben, was eine BBC-Dokumentation kostet. Wir werden immer nur 6-7 Leute sein, die an so einer Produktion hier in Europa arbeiten.
Aber ich meine, es geht ja auch da oftmals einfach nur so um die Fakten, die da erzählt werden. Und ihr habt ja, das optische Material habt ihr ja. Also, die haben ja, im Prinzip haben die auch nur Bilder von Sternen.
Ja, wobei, wenn wir halt noch andere Sachen erzählen wollen, ne? Wenn ich zum Beispiel was erzählen will über Geschichte der Menschheit, dann müsste ich auch nach Afrika und müsste irgendwie vielleicht auch mal dieses Reenactment machen, dass man irgendwie Spielszenen hat. Ist die Frage, ob das auf der Kuppel funktioniert, wenn man hier so einen 2 Meter großen Isaac Newton hat, 4,80 Meter auf der Kuppel, ob der nicht eher aussieht wie ein Monster. Muss man alles mal ausprobieren.
Das stimmt, das ist interessant, wie das aussehen
ob
wird.
Ob Menschen hier drin funktionieren, 360 Grad Kino.
Ich kenne mich ja da nicht so aus, aber die Planeten wurden ja auch so nach und nach entdeckt, und dass man vielleicht irgendwie so eine, also quasi so eine historische Aufarbeitung von dem Ganzen hat, wie quasi der Himmel auch entdeckt wurde. Ich habe eine sehr interessante Doku gesehen, wo es um Kälte ging und wo es halt dann, die Doku hat sich dann halt, im Laufe der Doku ging es halt immer um neue Kälterekorde und wie dann irgendwelche Forscher im Wettstreit miteinander waren, wer irgendwie das kältere Laborexperiment machen kann, und dann ist dem einen irgendwie der Kessel explodiert und hat 2 seiner Angestellten mitgenommen und so.
Aber Rekord.
Ja, aber Rekord, so nett. Aber es war halt dieser Wettbewerb und halt auch dieses Stück für Stück neue Sachen erfahren, und das könnte man vielleicht auch machen, dass man halt den Himmel dann nach und nach freischaltet und quasi, mit einem Wissensstand von.
Das ist echt cool. Also so den Sternhimmel von vor 10.000 Jahren, aber nicht den Sternhimmel von vor 10.000 Jahren, sondern was haben sich die Leute drunter vorgestellt, was da oben ist, was war ihre Theorie, und dann immer mehr, und so einen Planeten muss man ja auch erstmal als Planeten erkennen. Und wie ist das eigentlich mit Flugzeugen und Satelliten und sowas? Kann das Ding sowas?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir den Satellitenprojektor gekauft haben. Ich glaube ja.
Ah.
Und im digitalen System ist es dann einfach, dann macht man halt einmal Update, Datenbank, und da kann man alle zeigen, die gerade irgendwie da oben sind.
Ja, das wäre natürlich dann auch schon, dann am Ende ist der ganze Himmel voll mit irgendwelchen Satellitenbahnen und so.
Wir haben, was war das denn? Astronomie der 70er habe ich mal einen Vortrag gemacht. Wir haben ja im digitalen System, habe ich alles rausgelöscht, was in den 70ern noch nicht bekannt war, und habe von den Planeten zum Beispiel nur so alte, verwaschene Bilder reingenommen. Das war ein richtig schneller, kurzer Vortrag.
Ja.
Und dann haben wir halt wir haben es irgendwie zu zweit gemacht, ein Techniker und ich, und dann hat er halt immer das Neue eingeschaltet, wie wir jetzt denken, dass es aussieht, und sozusagen nach und nach das Universum größer gemacht und aufgebaut. Ja. Das hat richtig Spaß gebracht. Vor allem, was das Interessante dann ja hier auch sein wird, ist, dass wir immer das aktuelle Universum zeigen. Wenn eine neue Datenbank rauskommt zu neuen Quasaren, also aktive Galaxienkerne, eine neue Durchmusterung, oder wir gemerkt haben, Mensch, die Messwerte, die wir da hatten über die Expansion des Universums, stimmt ja alles nicht. Ist ja alles doch ein bisschen kleiner oder größer oder was auch immer. Dann dauert es 10 Minuten. Wir können das hier in der Kuppel aktualisieren. Und dann zeigen wir in der nächsten Show das
echte Universum.
Das verbesserte Universum.
Okay.
Ich finde, im Gegensatz zum Film ist das schon ein deutlicher Fortschritt, dass man wirklich sagen kann, unser Bild vom Universum ist niemals komplett.
Ja.
Wir forschen immer weiter, das ist unsere große Aufgabe. Und die Aufgabe des Planetariums ist es dann, das irgendwie schön darzustellen, aber immer so korrekt, wie wir gerade können.
Ja. Das ist, ja, und dann zeigt man so, wie hat sich in den letzten 10 Minuten geändert, dann auf diesem Weg. Das ist eigentlich wäre das total cool. Oder so in den letzten 2 Jahren. Ich habe jetzt nicht mal eine Idee, wie viel da hinzugekommen sein könnte. Also passiert da wirklich viel ernsthaft? Oder ist das...
Also wenn wir wirklich alles an Daten hier darstellen wollen würden, das ist schon einiges. Also es gibt in den Niederlanden und teilweise Deutschland, Belgien ein Projekt LOFAR. Das sind mehrere Radioantennen, die am Tag irgendwie ein Petabyte an Daten sammeln. Ja, und das möchte ich jetzt hier nicht so gerne speichern.
Ja, okay, das ist...
Und das muss zum Beispiel, das ist eine Supercomputing-Aufgabe. Die haben da... sonst was an einer IBM-Maschine rumstehen und da kommen die Daten per Glasfaser am Rechenzentrum in Groningen an und die müssen dann in Echtzeit schnell mal gucken, dass sie das da in Speicher kriegen, durchgucken können, ob da irgendwas Wichtiges dann bei war an Messwerten und das intelligent filtern, weil alles können die nicht speichern.
Ja. Das ist so eine der großen, das ist auch beim LHC hier, bei diesem Beschleunigerring, ist das auch eine der wichtigen Aufgaben, diese gigantischen Datenmassen, die kommen, erstmal so
auffangen zu können.
Auffangen zu können, durch die erste Filterstufe durch und dann irgendwann passt es auf den Memory-Sticks. Aber am Anfang sind es halt auch ein paar
Comic Sans drunter, PowerPoint, fertig.
Genau. Nee, und mein Vater, der war ja, der ist Physiker und der war mal auf eben auch auf La Palma hat er einen Firmenausflug gemacht oder was heißt also eine Dienstreise, weil er war irgendwann Experte für schnelle Motoren geworden, also für Motoren, die sehr präzise sich schnell steuern lassen, aber trotzdem 20 Tonnen bewegen oder sowas. Und das ist da gibt's nicht sonderlich viele von. Und das haben die gebraucht, weil
Experten oder Motoren?
Beides, glaube ich. Also die Motoren ist tatsächlich ein großes Drama und da wollten sie das halt, und hat er mit denen da an den Teleskopen gearbeitet, dass die diese riesen Klopper innerhalb von 3 Minuten oder ich glaube schneller, nee, deutlich schneller, an die richtige Position im Himmel drehen können, weil diese ganzen Radioteleskope werden dann auch zusammengeschaltet weltweit, und alle auf dieselbe Stelle gerichtet, sodass du dann ein Riesenteleskop hast, was sozusagen den Durchmesser der Erde hat, jetzt grob gesprochen. Und das ist... Aber das war auch noch mein Gedanke, was man auch noch machen könnte, was ich vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass einem schlecht bei wird, ich könnte es mir aber auch ganz gut vorstellen, dass man hier drinnen quasi in einer Erdkugel sitzt. Also man sieht ja ziemlich exakt eine Hälfte von der Erde, müsste man sich überlegen, welchen Teil man sieht, aber das könnte man ja auch wechseln inzwischen durch. Und dass man so, was weiß ich was, irgendwelche interessanten Zahlen wie Bevölkerungswachstum oder Zupflanzen von irgendwelchen oder was wird für wofür genutzt, dass man so interessante Zahlen über die Erde da sehen könnte, eben auf von innen nach außen. Also als ob man sozusagen wir jetzt hier in der Erdkugel drinnen sitzen würden.
Überhaupt die Erde so ein bisschen in den Fokus zu rücken, wäre vielleicht spannend.
Ja. Was so mit den ganzen Kontinenten und so und wie das mal war.
Aber ich würde sagen,
Plattentektonik im ganzen Mumpitz.
Stimmt, das wäre natürlich auch spannend. Also ja, eigentlich wäre das total...
Eigentlich alles, was rund ist.
Alles, was rund ist, kann man hier perfekt...
Und das ist recht viel.
Das ist, es gibt relativ... Also ich würde auch sagen, macht mal gerne... Ich glaube, du hast ehrliches Interesse daran. Macht mir hier Vorschläge in den Kommentaren, wenn ihr was habt.
Sehr
das,
gerne.
Das würde glaube ich, gut ankommen. Ja, auf jeden Fall. So.
Was hältst du denn... das kommt sicherlich ein bisschen verspätet, aber deine Expertenmeinung würde ich schon gerne hören, zum Thema Pluto.
Stimmt. Das war ja einer deiner Kollegen, der Pluto kaputt gemacht hat, ne?
Was heißt hier kaputt gemacht? Der hat schon selbst dafür gesorgt.
Ist er selbst an Schuld, der feine Herr Pluto.
Ja, ist Frechheit. Nein, also...
ich meine, nichts ungut, aber ihr habt doch jetzt hier sicherlich
ganz viele Pluto-Dias, die ihr nicht mehr so häufig braucht.
Also die Veranstaltungen sind alle aktualisiert. Das habe ich nochmal überprüft. Wir sagen überall 8. Also
die Pluto kannst du auch nachher direkt dir abschrauben und mitnehmen, braucht ja, eh keiner mehr. Die
Herausforderung ist, also ist ja völlig egal, wie man das Ding eigentlich nennt, ob man es jetzt Planet, Kleinplanet, Zwergplanet,
Transneptun,
Hati und Dati, was auch immer, ist völlig egal. Nur wir versuchen ja irgendwie in der Physik, in der Astronomie vernünftige Definitionen zu finden. Das ist eine reine Definitionsfrage. Ja. Und Pluto hat leider seinen Bereich nicht freigeräumt, kann man so ganz blöd sagen. Also Kriterium für einen Planet ist, dass er eben genügend Masse sozusagen erstmal hat, dass er überhaupt rund ist. Pluto ist das. Aber eben auch Planet ist, wer seine Bahn von anderen Objekten größtenteils freigeräumt hat. Und da, wo der Pluto herumfliegt, ist ein ganzer Gürtel an Krimskrams, der Kuiper-Gürtel. Und so können wir zu ihm auch transneptunisches Objekt sagen. Also alles hinter Neptun ist halt Krümelkrams.
Aber hätte man nicht einfach die Planetendefinition, sag ich mal, den Laien überlassen können?
Ich glaube, dann hätte man 5000 mehr Planeten oder sowas
also
gehabt.
Dann wären wir jetzt, glaube ich,
bei... Nee, aber man sagt einfach, Planet ist halt definiert als die neuen Dinger und der Fachmann benutzt dann halt Transneptun und was es alles gibt. Aber dann spart man sich natürlich das ganze Updaten von diversen
Wikipedia-Einträgen.
Von wie vielen? Von 7? Es geht ja nicht nur um...
Pluto war schon vorher gelöscht, irrelevant.
Um unser vernünftige Definition. Es geht ja auch so ein bisschen darum, wenn wir jetzt Planetensysteme bei anderen Sternen finden, dass wir irgendwie die Dinger vernünftig benennen können. So. Und würden wir die alte Definition einfach haben, alles was irgendwie einigermaßen rund ist in unserem System und da draußen rumfliegt, dann hätten wir jetzt, glaube ich, 24 Planeten.
Und das wären aber die viel bessere Nachricht.
Ja.
Also wir wollen mehr Planeten.
Endlich neuer Planet entdecken.
Aber ich weiß ja schon um den Stand, wenn man jetzt mal so ins Publikum fragt, sagen Sie mir doch mal die 8 Planeten, dann kann das schon schwer werden. Und ich glaube, dass das eine weise Entscheidung war.
Wie war das? Unser Vater lernt mit uns unsere neuen Planeten? Oder
nein, mein Vater erklärt mir jeden Abend unsere neuen...
Jeden Samstag.
Jeden Samstag.
Oder Sonntag. Unsere.
Unsere.
Nachbarplaneten.
Ja, der P ist jetzt ja weg. Unsere Nachbarn.
Es ist ja im Deutschen
unsere
ein Wort.
Ach so,
im
na
Deutschen
dann.
Im Deutschen ist es ein Wort.
Was ist da der englische Merksatz?
Ich habe keine Kinderveranstaltung in den USA gemacht. Ich weiß das gar nicht mehr. Was haben wir denn da gesagt? Oh, 4 Monate und ich habe schon alles vergessen. Herrlich.
Aber eigentlich ist es doch wirklich, ich meine, wenn die Wissenschaft rausfindet, unsere Definition, Pluto war nach unserer Definition kein Planet, dann ist er halt kein Planet mehr. Also muss man schon mal ein bisschen kaltherzig sein auch. Wer seine Bahn nicht sauber halten kann, der hat es auch nicht verdient, Planet zu sein. Also das ist jetzt wirklich, also ich, wobei das natürlich schon so dieses mit dem Bahn sauber halten, das ist dann schon irgendwann reingekommen, als sie dann festgestellt haben, das würden jetzt aber doch schon verdammt viele Planeten werden, die wir jetzt damit zuzählen müssten, oder?
Ja, und vor allem, ich glaube, Sedna ist auch größer als Pluto. Also es gibt ein Objekt, das da draußen ist, das ist eigentlich größer und da muss man immer so ein bisschen aufpassen.
Ist das weiter weg noch als Pluto oder ist es näher
dran? Ja, und bei Pluto ist es ja auch so, dass wenn man sich das Sonnensystem anguckt, die Planeten sind ja alle etwa in einer Ebene und er steht auch schon ein bisschen schief dazu. Er hat nie richtig
dazu. Immer das schwarze Schaf der Planetenfamilie. Tja. Und jetzt ist er halt raus. Nein, er hat seine Chance gehabt.
Jetzt hat er seine eigene Gruppe. Man muss ja auch überlegen, was das psychologisch
ist. Ja, aber da ist er ja auch nur einer von vielen. Und nicht mal der Größte, wenn Sedna schon größer ist.
Ja, aber die Größe ist auch nicht alles.
Was kann denn Pluto besonders gut?
Er hat viele eigene Monde, irgendwie 4 oder 5 oder so. Und Charon, der Größte, ist auch noch... jetzt weiß ich das deutsche Wort nicht mehr. Herrlich. Also so gebunden, dass er dem Pluto immer dieselbe Seite zuzeigt.
Ah, also wie unser Mond.
Genau. Also das bei Objekten, die fast gleich groß sind oder zumindest vom Verhältnis ähnlich sind, ist das schon eigentlich ganz gut.
Wie lange braucht Pluto ist ein Pluto-Jahr 424 Jahre oder irgendwie sowas?
250 irgendwas, 254 oder so.
Schon, also schon eine Weile länger unterwegs.
Ja. iPhones auf dem Pluto müssen total scheiße sind.
Mit der Sommerzeitumstellung oder was?
Ja, und auch dauert ewig, bis ein neues rauskommt.
Oh Gott.
Gestern ist ja zum Glück nichts passiert. Nee, vorgestern ist ja nichts passiert in Sachen iPhone.
Nee, ach Quatsch, komm. Können wir auch beim nächsten Mal drüber erzählen.
Ach, da gibt nichts zu erzählen.
Doch, ich brauche ein neues. Ich habe nur ein iPhone 4. Also bei mir wäre es jetzt mal an der Zeit.
Du kannst jetzt ein iPhone 5C kaufen.
Oder ein 5S?
Ja. 5 same oder 5 crap?
Eine 5 Fingerprint? Ja, das fängt nicht mit S an. Scheiße. Also du kannst jetzt, das was vor das 5er war, ist jetzt das 5C. Aber kommt jetzt in modischeren Farben, falls du auf sowas stehst. Oder du holst dir das mit dem Fingerprint-Sensor und alles schneller und 64-Bit.
Und in Gold.
Und in Gold.
Herrlich.
Ja, klingt jetzt nicht ganz so begeistert, wie du es jetzt gerade so erzählst. Also es ist, die von Apple haben das schon besser hingekriegt mit dem, wie man sowas präsentiert, als du jetzt gerade.
Ja, daran sitzen die auch das ganze Jahr. Das Telefon steht ja schon ewig.
Ja, weil sie anscheinend ja sonst nichts gemacht haben.
Nee. Also ich meine, wenn man drüber nachdenkt, es war ja auch jetzt iOS 7 nicht so, Mensch. Also es war optisch ganz schön, aber was sind denn die nicht optischen Verbesserungen von iOS 7?
Die nicht optischen Verbesserungen von iOS 7.
Mal abgesehen von dem Rausslide-Menü mit der Taschenlampe.
Text-to-Speech-Engine. Mail ist komplett überarbeitet. Hier, dass man so auch ungelesene Mails sich anzeigen lassen kann, endlich mal.
Hm?
Ja. Ja, drück mal bearbeiten in Mail, in der Ordnerübersicht. Habe ich dann gar nicht erfahren. Das ist, kannst dich später bedanken.
Was kann ich machen?
Da kannst verschiedene Ordner anzeigen lassen für verschiedene Gelegenheiten. Also zum Beispiel Ordner mit nur dein ungelesen. Und jetzt da oben auf Edit. Zack, und guck mal.
Nein.
Siehst du?
So, und schon ist wieder.
Da kaufe ich mir doch ein 5S.
Siehst du? Safari ist viel besser geworden. Also es ist schon.
Ja, ist alles besser geworden. Aber ich will neue Features. Ich will neues dummes Siri, das ich nicht brauche oder so. Weißt du?
Na, hast du jetzt Fingerabdrucksensor?
Ja.
Aber was, welche Feature brauchst du denn?
Ja, irgendein. Ich weiß auch nicht, ich brauche ja nichts. Was ich gerne mal hätte. Und der neue iPod kommt ja erst noch, aber es wird eh nicht passieren. Aber ich brauche das Telefon nicht. Ich will auch gar nicht angerufen werden. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach mal, wenn ich das nächste Mal irgendwo meine Daten hinterlegen muss, sage ich bin taub oder so, damit die gar nicht erst versuchen, mich anzurufen. Weil ich einfach nicht gerne telefoniere. Und wenn ich mir einfach ein iPod kaufen könnte, mit einem 3G-Modem, aber ohne diese doofe Telefon-App, das wäre ein Traum von mir. Das wäre mal ein Feature. Nicht telefonieren zu können.
Nicht telefonieren zu können.
Genau, und dann brauche ich noch eine Wohnung, wo man keine Post hinschicken kann. Und dann bin ich zufrieden.
Okay. Und eine Tür, die man nicht aufmachen kann. Ja, sehr gut.
Das komplett digitale Leben der Zukunft.
Ja, also Papier, ey. Ich habe jetzt meine neue Gesundheitskarte, die im März mir zugeschickt wurde. Inzwischen habe ich die Krankenversicherung schon gar nicht mehr.
Okay.
Habe ich dann auch mal gefunden, ja, in meinem Papierstapel.
Ach, ein Papierstapel. Mittlerweile kümmert sich ja meine Frau darum. Bin jetzt verheiratet, jetzt seit meisten. Hey. Dass hin und wieder mal unser Briefkasten geöffnet wird. Weil ich bin wirklich so jemand, der gerne mal Wochen bis Monate lang vergisst, den Briefkasten aufzumachen.
Da ist ja auch nichts Gutes drin.
Nee, das ist nicht was Gutes. Dann noch mal gucken können, ne?
Das stimmt. Nee, aber das ist dann, und wenn man dann nach 3 Monaten so der quillt über, dann hat man ja auch, dann denkt man sich ja auch so, oh, sollte ich das jetzt wirklich, also dann ist es ja die Hemmung, es aufzumachen, noch viel größer, weil dann ahnt man schon, was da ungefähr alles drin sein könnte.
Mann.
Das ist, Briefkastenwerbung.
Siehste. Das nervt mich auch so, also ich kriege ja im Prinzip nur Mahnungen und Werbung. Ja. Also nur Unangenehmes oder Werbung. Und die sind natürlich mittlerweile so clever geworden, dass sind die halt die ganz, also Tele-Columbus ist da so ein Kandidat. Tele-Columbus.
Sieht aus wie Mahnung oder was?
Ne, es kommt immer in so einem anonymen Kuvert halt. Entweder ist es halt eine Rechnung oder so oder irgendein Shit. Oder halt wollen sie mir irgendeinen Kabelvertrag aufschwatzen. Ich habe ja keinen Fernseher. Ich habe das Kabel ja nur, weil es eine Bedingung ist, das Kabel Internet zu haben.
Ah.
Dementsprechend kann man da auch mit, was weiß ich, Premiere oder was es da alles gibt, bei mir nicht so viel reißen.
Premiere gibt's schon lange nicht mehr. Du hast wirklich keinen Fernseher.
Wie heißt das denn jetzt?
Ich glaube, es heißt Sky oder so.
Aber okay. Ist es die gleiche Firma? Oder?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die sind irgendwie aufgekauft worden oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Aber
ich habe einen Kratzbaum und da ist das Programm auch viel besser.
Katzenkratzbaum.
Katzenkratzbaum.
Na, okay, ja, das stimmt.
Das ganze Internet ist voll davon.
Ja, stimmt. Eigentlich hätte das iPhone mit mehr Katzen. Das wäre das iPhone 6 Cat.
Habe ich mich schon darüber ausgelassen, dass Mavericks ein grauenhafter Name ist?
Für das neue macOS.
Ja. Also, dieses System obskure kalifornische Orte.
Finde ich okay. Also, mir sind Namen von Betriebssystemen.
Das ist einfach nicht, also, die Katzen waren ein gutes
Thema.
Ich meine,
solange der Name des Betriebssystems noch nicht von einem Süßigkeitenhersteller gesponsert wird, bin ich glücklich.
Das auch wieder.
Die nächste Android-Version wird KitKat heißen.
Nur was? Nur weil, oh Gott. Herrlich. Und jetzt die Pepsi-Version.
Und das ist jetzt schon nicht mehr lustig. Das ist ja auch mal alphabetisch gewesen. Also es hat ja mit was
ist, bis
also,
Pepsi ist ja noch ein bisschen.
Genau, aber es war ja irgendwie am Anfang A gab es nichts, dann war es irgendwann Cupcake, D war
Donuts irgendwie? Donuts. Delicious nee, irgendwas mit Donuts, ja.
Ja, Donut würde Sinn machen. Eclair, EF, Frozen Yogurt, Froyo, G war
Gingerbread?
Gingerbread.
Honey irgendwas? Honey?
Honey Mustard, keine Ahnung. Jellybean.
Haben sie I ausgelassen?
Ich glaube, weil I aussieht wie J.
Die haben I ausgelassen?
Weil I?
Die haben I ausgelassen.
Ich wüsste jetzt nicht, was I gewesen ist.
Quatsch, nee, das war hier Ice Cream Sandwich.
Ice Cream Sandwich, genau, und H war Honeycomb.
Genau.
Und jetzt haben Jelly alle gedacht, Bean? Key Lime Pie, aber
wir haben KitKat.
KitKat. Und so, das ist jetzt schon nicht mehr lustig, aber dann hat sich KitKat auch noch Spaß gehabt und so eine Webseite gemacht, so das neue KitKat in einem geilen Formfaktor und hier sind die Features von dem KitKat und bla und nee. Was ist der nächste, was ist der Buchstabe nach K?
L. Ja, fällt uns jetzt noch nichts ein, aber
wir haben ja noch mehr Zeit.
Salat, Lettuce.
Ja. Aber genau, dass dann nicht mal die Gesundheitsbehörde kommt und sagt, genau, das kann doch nicht sein.
Und gerade in Amerika.
Gerade in Amerika. Oder das genau. Ist eine schöne Class Action Lawsuit, die sich da Ich habe die ganze Zeit KitKat gegessen. Mir hat keiner erzählt, dass es ungesund ist.
Ja, Cruise Control.
K, L, M, was kommt danach? Das ist wahrscheinlich dann irgendwas mit Marshmallows oder irgendwie sowas.
Ja, Marshmallow.
McDonald's.
McDonald's, stimmt. Jetzt das neue Android McDonald's.
Jetzt auch ein Fettig.
Aber
rutscht aus der Hand.
Sie haben auch nur den Namen bekannt gegeben, oder? Es gibt keine Features zu denen.
Nee, es gibt da, ansonsten gibt es da nichts zu. Das muss erstmal reichen.
Ja.
KitKat ist jetzt gut genug.
Na Mensch.
Ja. Und jetzt sind wir, also jetzt ist, wer weiß, als nächstes heißt dann wahrscheinlich die Süßigkeiten dann Android oder irgendwie sowas. Und ich sehe, das ist, da finde ich Mavericks weitaus besser. Und ich habe keine Bauchschmerzen mit Mavericks. Also es ist,
ja, aber Mavericks auch schon so, also es ist allein schon mal Mavericks mit Plural.
Aber ist das nicht dieser Strand, du kennst ja im Zweifelsfall ja den Mavericks Strand, offensichtlich
leider
nicht. Der muss wohl sehr toll sein.
Wo soll der?
Das ist ein Surfort irgendwo in Kalifornien. Kalifornien ist auch kein kleiner Bundesstaat.
Nicht unbedingt, nee.
Nee.
Also, und wir also haben auch nicht alles gesehen jetzt.
Ja, und ist ja auch, also erstmal aus dem Kopf zu wissen, dass es halt Mavericks Plural, das kann man ja nicht annehmen. So. Das ist ja ungewöhnlich für einen Ortsnamen, dass er Plural ist.
Berlins.
Genau.
Ja.
Siehste. Und
nee. Was hat euch eigentlich aus Kalifornien, also warum seid ihr nicht in San Francisco geblieben? Wegen dem tollen Wetter?
Ja. Also ich würde sagen, naja, die Kinder sollen ja irgendwann mal zur Schule. Die sind jetzt 4,5 und 2. Und wir haben uns eigentlich in der Lebensplanung überlegt, dass wir irgendwann mal nach Deutschland zurück wollten, auch wegen Großeltern in der Nähe und Familie und Freunde und Kinder zur Schule.
Mhm.
Und ganz ehrlich, dieses Jobangebot hier, das war eine Ausschreibung, die ich im Internet gefunden habe, ist weltweit einmalig gewesen. Diesen Job, hier dieses Haus jetzt hier in die Zukunft zu führen, ist, glaube ich, einmalig. Zumal nämlich das Geld schon bereit liegt. Die hatten schon das vorher geschafft, die Fördermittel vorzubereiten.
Und konntest dich quasi ins gemachte Netz setzen.
Was ist jetzt der Catch daran? Also warum
der Catch
hat der
ist daran, dass dass ich jetzt nicht noch zwei, drei Jahre betteln gehen muss, sondern die Stadt schon vorher verstanden hat, dass man das hier ordentlich machen muss.
Nee, das, der Teil ist klar, aber der Catchment, also das, was die Falle daran sozusagen, also warum hat dein Vorgänger das aufgegeben freiwillig? Oder hat das gar nicht freiwillig aufgegeben?
Nein, ist Verstärkung. Also vorher mein Vorgänger, Dr. Felix Lüning, hat die Eichenholz-Sternwarte und das Planetarium geleitet. Mhm. Und an beiden Orten ist viel zu tun. Und ich bin jetzt sozusagen die Verstärkung, um hier das Planetarium hochzuziehen.
Die Eichenholz-Sternwarte ist die im Treptower Park.
Genau.
Mhm. Die ist ja so auch so relativ klein, ne? Und auch sehr alt. Und
Das heißt klein, das ist immer noch immer das längste, größte, schönste Linsenteleskop, Linsenfernrohr der Welt.
Ach, ernsthaft?
Hier in Berlin, ja.
Krass.
Und das ist das ist zum Beispiel der Ort, an dem Albert Einstein 1915 das erste Mal über die allgemeine Relativitätstheorie referiert hat. Vor Publikum. Das ist ein historisch wichtiger Ort, den wir da draußen haben.
Also, dass er historisch wichtig ist, gar keine Frage, aber
und
es ist
dieses große Teleskop steht da und drei weitere Kuppeln, da kann auch wirklich beobachtet werden, zum Beispiel, ist heute Freitag? Morgen ist Freitag, morgen Abend ist der Beobachtungsabend, da kann man dann auch mit eigenen Augen in den Sternenhimmel schauen.
Und dann kann man da einfach so vorbeigehen? Nein.
Doch.
Okay, wusste ich nicht.
Ich glaube, es gibt noch astw.de, sonst unter Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, wenn man das sucht, oder Eichenholz-Sternwarte. Gibt's das?
astw.de?
Ist das weitergeleitet?
Förderverein Eichenholz-Sternwarte.
Nee, dann nicht. Dann ist es S.
Und das heißt, guck mal hier, das ist der Förderverein.
Ja, wir haben einen Förderverein natürlich.
Was auch immer das bedeutet? Und der hat eine hässliche Webseite.
Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Ja, Web 1,0.
Ja,
das ist großzügig aufgerundet.
Die
das ist 0,875.
Ja. Ausstellungsbereich nicht optische Astronomie.
Ja, haben wir auch überarbeitet.
Okay. Irgendwie wollte ich
sozusagen ich bin also die Verstärkung hier in der Stadt. Und da das jetzt nicht das erste Planetarium ist, das ich mit saniere, bringe ich jetzt mal die Erfahrung hoffentlich mit, das hier bunt und schön und wissenschaftlich korrekt und toll zu machen.
Apropos bunt, gibt's einen neuen Außenanstrich?
Weiß ich noch nicht. Welche Farbe wollt ihr denn?
Was kannst du für geile Überleitung, sag mal. Welche
Farbe? Also, jetzt ist es ja herrlich gelb.
Gelb?
Also ich glaube, es soll gelb sein.
Ist das ist das nicht einfach Steinfarben oder was?
Nee, das sind es ist ja sozusagen in der Farbe angelehnt an die Häuserblocks vom Thälmannpark und hier auf Fröbelstraße. Aber hier wird ja in den nächsten Jahren einiges passieren. Der Park soll ja auch schön gemacht werden.
Ja.
Und das ist ja durchaus auch politisch ein Thema, was hier in der Gegend passieren soll. Da gibt es gerade eine Studie, die geschrieben wird.
Was eigentlich mit dem Denkmal? Kommt es weg?
Na, hoffentlich nicht.
Weil ich hatte gehört, es gab irgendwie so eine Anwohner. Abstimmung oder so. Und ich würde mich schon noch als Anwohner zählen, weil ich muss ja nur bei mir die Straße runterlaufen und dann gucke ich drauf. Also wenn ich ein paar Häuser abreißen würde, würde ich es fast sehen. Und ich finde es jetzt nicht so gut, wenn das weg wäre. Auch wenn es natürlich permanent zugesprüht wird und da nur die Kiffer abhängen.
Nein, aber
Skateboard fahren.
Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man das Areal jetzt hier nicht den Spekulanten überlässt.
Ja.
So. Und was wir hier brauchen, ist eine schöne Grünfläche. Wir brauchen hier einen schönen Park. Wir brauchen hier schöne Spielplätze und wir brauchen hier das Planetarium und die Wabe als Kulturzentren.
Ja.
So, und so möchte ich dieses Planetarium auch etabliert wissen. Ich glaube, dass da die Stadt auf dem richtigen Weg ist sogar. Da gibt's ja diese, wie eben erwähnt, die Studie. Und ich glaube, dass das alles in die richtige Richtung sogar geht.
Meine Mutter als alte Umweltexpertin hat mal gesagt, also, Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwo bestätigt ist oder ob das graue Verschwörungstheorie ist, dass dieses Denkmal nicht ganz umsonst so extrem massiv ist. Weil das ist ja schon ein sehr massives Denkmal.
Ist das ein Gegengewicht für die Hochhäuser?
Nee, nicht ein Gegengewicht für die Hochhäuser, sondern dass da drunter wohl irgendwie eine Gasblase im Boden sei, die man wohl nicht irgendwie wegkriegen würde auf andere Art und Weise. Und das ist ja schon echt krass. Also die haben ja, da ist ja tatsächlich so eine Bodenreinigungsstation mitten im Ernst-Thälmann-Park. Die ist auch so ein bisschen grün angestrahlt. Wenn man da so durchsieht, angestrichen. Wenn man da durchgeht, dann sieht man die. Und da war ja früher ein Gaswerk.
Mhm.
Und da ist noch eine Menge Dreck im Boden. Und das ist jetzt schon mittlerweile so richtig südlich der Danziger, also schon durchaus weiter weggemessen. Also es gibt so ein paar Messstationen außenrum, die so gucken, wie weit hat sich denn das ganze, der ganze Dreck da am Boden schon verschoben. Und das ist, also hier so, der Windskiez ist schon einmal unten drunter, also nicht verseucht, aber das schiebt sich da weiter und ist nicht ganz ungefährlich. Und ich glaube, das könnte dann auch so einer Neubebauung durchaus im Wege stehen. Und vielleicht ist der Thälmann da sozusagen der Beschützer.
Der Korken auf dieser Gasblase.
Genau.
Da muss man aber die Faust nochmal umdrehen.
Genau, wenn man das dann so macht und...
Nein, also ich zum Beispiel das Planetarium ist ja hier vorne toll gelegen. Ne?
Ja.
Da muss man eine Außengastronomie hinten irgendwie rein. Das wünsche ich mir natürlich, dass wenn man da jemanden findet, der sagt, hey, ja, ich will hier eine Außengastronomie machen und dann verpachtet man das 10, 20 Jahre und findet da irgendwie, bei ihnen toll ist, der auch sonntags irgendwie Kaffee im Park verkauft und dass wir hier als Anwohner, wir wohnen nämlich auch hier um die Ecke, natürlich,
klar,
habe ich auch ein Interesse daran, dass man sich mit dem Planetarium öffnet und dass sich alle Institutionen hier an diesem Park öffnen. Also Wabe zum Beispiel ist ja genial, was die ja an Programm machen, ne? Mit wenig Budget, ich weiß gar nicht, es wird jedes Jahr, glaube ich, immer runtergestrichen.
Es wird immer genialer, weil das Budget immer kleiner wird.
Und die finden da ihren Weg.
Ja,
Und das sind tolle Leute und solche Initiativen brauchen wir, gerade um hier Prenzlauer Berg das auch so attraktiv zu halten. Wir werden hier immer noch überrannt. Gut, ich darf es auch sagen, ich bin hierher gezogen, weil ich es toll und schön finde. Und wir wollen hier einen Charakter bilden.
Aber das stimmt, ich bin nun öfters mal auf dem Weg zum S-Bahnhof Prenzlauer Allee oder irgendwie sowas und nach links rein, so in den da Stargarder Helmholtzplatz, in die Ecke, da geht man selbstverständlich mal rein. Aber hier so auch nur so die paar Meter bis zum Planetarium geht man wirklich nur, wenn man ins Planetarium rein will, so wie jetzt. Ansonsten bin ich, da wäre ein Restaurant vielleicht schon was ganz Hübsches auf jeden Fall.
Und hier gibt's eine Grundschule, heißt auch noch Grundschule am Planetarium. Mit denen wollen wir auch mal was machen. Da hinten ist ein Schwimmbad.
Kann man das nicht einbinden? Kann man das nicht alles hier fluten mit Wasser und dann... Unterwassershows!
Ah, haben wir schon gemacht.
Scheiße. Nee, aber mehr Unterwassershows.
Noch mehr Unterwassershows. Es gibt so eine, wie heißt die? Kalu'u Kahina, das Zauberriff. Hat eine Firma aus München produziert. War 2003, 2004 oder so Premiere in Hamburg. Das ist ein bisschen wie Finding Nemo.
Auch für Kuppeln.
Auch für Kuppeln.
Hast du so eine kleine Kuppel zu Hause? Um so Sachen?
Nee, aber ich habe einen Sternprojektor zu Hause. Fürs Kinderzimmer.
Nicht schlecht.
Gab's mal bei Chibo. Ja, wirklich. Irgendwie 60, 69 Euro oder so bei Chibo, Sternprojektor.
Ich wollte ja immer eine
App. Hast du den auch gepatcht und die ganzen Fehler behoben?
Nee, das ist der halbwegs akkurat, der Sternhimmel.
Nee, das ist, von Sega Toys produziert worden, in Lizenz von einer großen Planetariumsfirma. Es gibt eine Firma, die heißt Ohira Tech, sitzt in Japan, baut auch Sternprojektoren. Und die Technik davon wurde nochmal als...
Das war ich hier gerade mit dem Geräusch.
Als Sternprojektor dann für Kinderzimmer verkauft.
Okay.
Finde ich ziemlich cool.
Also damit
haben die, glaube ich, mehr Geld gemacht als mit den großen Planetarien.
Gab's so für... Was kostet sowas bei Chibo? 30 Euro oder so?
Nee, 60, 70 so.
Okay, also was. Auf jeden Fall noch relativ überschaubares Geld.
Gibt's auch welche für die Badewanne übrigens.
Ach, das ist ja schick.
Da hast du denn unter Wasser für zu Hause.
Nein, aber so
für die Frau.
Ihr habt doch bestimmt alle Life of Pi gesehen, oder? Diesen Film.
Nee.
Du?
Nee.
Oh, den muss man schon gesehen haben, der ist schon cool. Das ist halt so dieser, also ist,
ich
ist
hab nur schlechtes Gefühl.
Was, ernsthaft? Ja. Oh, der ist schon sehr, also ich habe den in 3D gesehen.
Hast du das Buch gelesen?
Nee, meine Freundin hat das, also, oder meine Frau hat das Buch gelesen, damals noch Freundin, und hat,
Es dauert so ein halbes Jahr, dann hast du
es. Ja. Ich komme auch noch mit dem, ich stecke auch noch regelmäßig den Ring an den anderen Finger, weil es sich so ungewohnt anfühlt, dass ich kann den nicht die ganze Zeit an einer Hand tragen bisher.
Warum ich den ab?
Ich nehme ab und dann stecke ich ihn an den anderen Finger, weil es sich irgendwie dann an einen Finger ungewohnt anfühlt. Und ich spiele auch die ganze Zeit mit dem Ring rum. Also, es ist, das ist...
Zwei Wochen.
Ja, die sind ja schon fast.
Ja, halt mal an,
übermorgen sind zwei Wochen. Und die hat es gelesen und die fand den Film auch nicht so schön, aber ich habe das Buch nicht gelesen und fand den Film schon sehr schön gemacht und sehr süß gemacht. Und also wirklich auch sowas so 3D-Animationstechnisch geht und sowas. Das ist ja wirklich, stimmt ja jedes Detail, stammt ja da aus dem Computer und den Sachen, die nicht aus dem Computer stammen, sieht man es eigentlich nur daran an, weil sie nicht ganz so perfekt sind wie der ganze Rest und nicht ganz so, aber was da halt, es gibt da diese fantastischen Aufnahmen und die sind auf der Leinwand, sind die schon beeindruckend, wenn man dann sozusagen dieses kleine Boot in diesem riesengroßen Ozean von oben sieht. Und das könnte man natürlich hier auch fantastisch machen, dass man so, man ist sozusagen im Ozean drinnen, da oben schwimmt irgendwo so ein kleiner Öltanker rum und dann sieht man hier so die ganzen Fische langschwimmen und sowas. Das wäre schon cool.
So ein vernünftiges Naturerlebnis ist schon ein Ziel für dieses Haus.
Ja.
Weil, im Grunde hat man ja dieses Naturdefizitsyndrom, gibt es sogar richtig psychologisch beschrieben, dass wir uns immer weiter von der Natur entfernen und gar kein Gefühl mehr dafür haben, was unser Planet, unsere Umgebung eigentlich wirklich bedeutet. Und da wäre es zumindest ein Weg, mal virtuell an Orte zu reisen, an die man physisch nicht geht. Eben in einen See, unter Wasser, in die Berge, wirklich den Planeten einmal in seiner ganzen Schönheit darzustellen. Was IMAX ja versucht. Was IMAX ja auch gut schafft. Also ich werde zum Beispiel keine Kuppelkamera auf dem Everest schleppen können. Aber die Frage ist, Planetarium soll dann hoffentlich dies in Kontext setzen. Warum ist das wichtig? Wie verändert sich der Planet? Was haben wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber? Denn nur dieses schöne Zeigen reicht vielleicht nicht mehr heutzutage.
Ja. Aber ich sehe schon, Max guckt gerne lieber runter auf die Leute. Nee, wieso das? Oder jetzt gerade nach oben gucken?
Ach so, ich dachte, aber du wolltest den Öltanker...
Nee, von unten aus dem Wasser raus. Man ist selber unten unterm Wasser und guckt nach oben in Richtung Wasseroberfläche.
Wir müssen noch so einen Titanic-Abend machen. Denn das Gemeine beim Untergang der Titanic war, dass die einen richtig schönen Sternenhimmel hatten die Nacht. Das klingt was echt makaber.
Das ist ein Sternenhimmel, um zu sterben. Ah, no problem.
Zum Sterben schön.
Ich habe da einen Eisberg für Sie.
Weil ich glaube, es war Neumond oder so eine Mondphase, dass eben denn der Mond schon untergegangen war und der im Ausguck halt auch.
Der glänzt der Eisberg richtig schön.
Ne, beim Mond hätte er geglänzt, aber ohne Mond war halt schwierig.
Ach so, also das war noch sozusagen, das war noch das besondere Pech dazu sozusagen. Ja. Krass, das ist. Ist da oben in der Mitte, ist da ein Loch und man kann da durchgucken von oben oder ist das?
Man kann hier in der Kuppel in dieser Konfiguration noch die Mitte oben aufmachen und eine Spiegelkugel reinhängen, so eine Disco-Kugel
für Geil. Laser,
ein Laserprojektor. Und wir haben auch, das ist ein bisschen peinlich, haben wir an einer Seilwinde ein blinkendes UFO hängen. Das benutzen wir aber nicht.
Das möchte ich aber hinterher gerne nochmal sehen.
Was, da ist ein blinkendes...
Ja, so war mal ein Gag irgendwie. Haben wir aber jetzt nicht.
Und benutzt. Wie weit kommt das runter, weißt du?
Ja, bis irgendwie an 2 Meter über den Sternprojektor. Das kann man so richtig runterlassen. Da kriegen die Kinder aber mal einen Schreck.
Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist schon so eher so ein... Also was sind das für Leute, die hier so arbeiten? Also bisher und was also und wie viel, was soll so in Zukunft? Also sind das schon eher so... machen die nur ihren Job so? Also ich meine, klar, jemand, der unten an der Kasse sitzt und den ganzen Tag Tickets verkauft, der wird jetzt sicherlich jetzt nicht der allerkreativste Mensch sein, aber...
Doch.
Ja?
Gerade, also das, was ich hier ziemlich klasse finde an den Leuten, mit denen ich hier arbeiten darf, es ist so, jeder macht irgendwie doch alles, nur weil wir so wenig sind. Wir sind jetzt nur 10 Leute.
Ach, krass.
Die haben zum Teil zu Sied den Betrieb eines Großplanetariums gestemmt, mit dann 80.000, 90.000 Besuchern im Jahr. Also da muss man wirklich mal den Hut vorziehen. Das finde ich jetzt auch aus den Erfahrungen meiner anderen Theater.
Ich wollte gerade sagen, diese Zahl ist für dich wesentlich beeindruckender als für uns. Wir wissen.
Also Science Center in San Francisco waren 450 Leute. Planetarium Hamburg waren 40. So mit allem drum und dran. No?
Aber das waren auch ein paar mehr dann als 80.000 gestern pro Jahr.
In San Francisco 1,6 Millionen, in Hamburg 360.000.
Okay,
so, aber nochmal zurück hier, ne? Das ist schon, ich finde, das ist wirklich eine herausragende Leistung. So. Wenn jetzt ein Kollege krank ist wie heute, dann ist schon ein bisschen knapp. So. Merkt man halt. Jeder ist wichtig. Und jeder hat hier im Team weit über seine Entgeltgruppe, seine Besoldungsgruppe,
öffentlicher Dienst,
ne? Öffentlicher Dienst hinaus sich eingebracht. Und ich stelle eine Frage über, keine Ahnung, eine astronomische Geschichte oder einen Spielplan oder was auch immer. Und jeder hat eine Meinung, jeder darf sie äußern und wir können hier wirklich zusammen als Team schön arbeiten. Das ist schon besonders.
Aber so mit dem UFO, das ist schon, irgendjemand hat dann so ich habe eine Idee, ich mache mal so ein UFO und dann hat sich da jemand hingesetzt und hat dieses UFO gebaut, oder? So,
ja, es ist ja zum Teil, manche Einbauten ja eben auch 25 Jahre und oder 20 Jahre alt. Und
aber zu den DDR-Zeiten hätte es da kein UFO gegeben, das wüsste ich.
Ich weiß gar nicht, ob wir das hier eingesetzt haben. So. Ja. Aber spannend ist eben, dass man wirklich gucken muss, dass man das alles zusammen ja auch hinkriegt. Das ist ja auch eine Altersstruktur, die unterschiedlich ist. Ich bin ja auch der Jüngste im Team und der Leiter des Hauses. Das kann ja für manche auch nicht so einfach, oder dachte ich, wäre nicht so einfach. Mhm. Es ist aber einfach.
Okay, krass.
Weil wir halt zusammen dieses Ziel vor Augen haben. Wir haben zusammen ein Visionspapier entwickelt, wo wir sagen, das soll das Planetarium werden. Und da haben wir, ganz amerikanisch, kamen wir mit Flipchart rein und alle grinsten schon so blöd, weil sie dachten, oh Gott, der Typ, jetzt hier der Ami, der Pseudo-Ami mit Flipchart. Aber alle haben mitgemacht und alle haben gemerkt, das ist ein Prozess, den wir zusammen gehen müssen. Das ist noch ein Weg, den wir zusammen gehen müssen. Und was ich in Zukunft noch brauche, ist ein bisschen mehr Marketing. Was ich in Zukunft mehr brauche, ist in der Produktion. Es ist ja so, dass wir andere Produktionsverfahren haben. Da brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung. Und wir brauchen einfach mehr IT-Unterstützung, weil wir hier einfach von jetzt 20 Computern, die hier rumstehen, auf 60, 70 Computer hochziehen. Wir wissen alle, wie oft dann was kaputt geht. Und wenn hier ein Rechner nicht geht, dann könnte ich eine Show nicht zeigen. Und dann fällt an der Kuppel. Das geht nicht. Deswegen muss ich hier andere Profile noch dazu haben.
Es werden 60, 70 Rechner zur Produktion, also zum Zeigen von einer Show gebraucht?
Aber Kuppel für das Abspielen werden so 30, 35.
Was? So viel? Krass.
Ja, weil zum Beispiel ein Beamer, je nachdem, welche Technologie wir nehmen, ein Beamer hat 4 Felder.
Mhm.
So. Und das ist jeweils ein Rechner. Also man macht es nicht mit Dual Head oder sonst was, sondern man braucht halt eine dicke Nvidia Grafikkarte. Deswegen muss man auch dediziert dann pro Feld einen Rechner haben.
Ah, okay.
Die sind alle genlocked, so dass sie auch wirklich dasselbe Bild an derselben Stelle zeigen, dass es keinen Versatz gibt.
Ja.
Und wenn wir dann 6 Beamer haben, sind halt 4. Ne? Das sind schon einiges an Rechner.
Krass.
Steuerrechner, Audiorechner, für einen Laser einen Rechner, für einen Sternprojektor einen Rechner, für ganze Theaterautomation 1 oder 2. Ein PowerPoint-Rechner muss in der Kuppel noch stehen, damit ich in so eine Einlasspräsentation oder für einen Vortrag was zeigen kann. Und dann brauche ich noch irgendwie so einen Medienrechner, der nochmal Server arbeitet oder was auch immer. So, Rack ist voll. Also original, die ersten Planungen sagten für alles, auch Verstärker und Co., dass wir 13 42 HE-Racks brauchen. Habe ich jetzt mal durchgerechnet, wir brauchen 5 oder 6. Also so schlimm ist nicht. Da können wir ein bisschen Geld sparen. Aber das ist schon einiges an Computertechnik, die hier steht.
Okay, krass.
Und wir wollen ja den Spielplan deutlich stärker machen. Jetzt ist sehr wenig los, muss ich so ganz ehrlich sagen.
Also ich hätte jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass wir so einen Abend finden, an dem wir einfach so quasi drinnen sitzen können.
Ja, es ist ein bisschen zu ruhig, finde ich.
Ja.
Ne? Weil wir halt unseren Job nicht so gut machen, zu erzählen, warum wir so, was wir eigentlich wirklich gut können und wie wir uns positionieren wollen. So, nach der Sanierung ist auch einfacher, ein neues Programm einzustellen. 2 Klicks, fährt alles ein, 10 Sekunden später ist alles fertig. Ich kann die Show zeigen. Jetzt brauche ich eine halbe Stunde, um hier Dia-Magazine zu wechseln, Disketten zu wechseln.
Was sind auf den Disketten drauf?
Die Programme für ein Sternprojektor zum Beispiel.
Okay.
Also 3,5 Zoll nur. Okay. Nichts Schlimmes.
Aber kriegt man auch schon schwer, oder?
Nö.
Nee?
Also wir haben hier alles auf Vorrat. nein, also... wir wollen an
Man hört ja mal von der Bahn immer so, dass der ICE nicht fahren kann, weil die 5¼ Zoll Diskette jetzt mit dem Sitzplanbelegungen jetzt nicht rechtzeitig da war oder sowas.
Das habe ich noch nicht gehört.
Was? Nee, das ist diese Sitzplatzreservierung, also vielleicht ist es auch nur ein Urban Legend, aber diese Sitzplanreservierung bei den älteren ICE-Generationen, dass die halt wirklich, da wird eine Diskette reingereicht angeblich in den und so, und dann wird die in das Kettenlaufwerk gestellt und dann weiß der Zug, welche Plätze von wo bis wo reserviert sind. Und wenn das dann halt, wenn der zu spät ist und darum die Diskette nicht da ist, dann geht das wohl nicht.
Also hier gibt's immer noch eine Handsteuerung. Wenn alle Stränge reißen, kann ich immer noch aktuelles Sternbild sein. Das ist
wie die Enterprise.
Ja, meine Techniker sagen auch immer, es dauert 2 Wochen. Und dann sage ich, du hast 2 Tage.
Ich mach's in 3 Stunden.
Nein.
Ihr rennt hier, bevor eine Show starten kann, wird hier eine halbe Stunde rumgerannt und Dia werden ausgewechselt.
Ja, sicher ist sicher, ne? Man muss auch mal ein bisschen durchtesten. Manche Dia-Projektoren, das sind auch so kleine Divas manchmal. Da muss man ein bisschen gucken. So. Und die Profile, ich habe jetzt halt da 9 Leute im Haus, wirklich alle mit Herzblut dabei. Da gehen auch 1-2 Mal Rente über die nächsten Jahre. Und ich hoffe dann, dass ich hier ein schönes, modernes Profil zeigen kann.
Wofür ist die Disco-Kugel hinten ist so eine Disco-Kugel, die so halb abgeschirmt aussieht? Also damit
ich glaube auch für Laser, dass man da mit dem Laserstrahl raufgeht und dann einen Effekt auf der ganzen Kuppel hat.
Okay, also es ist schon... Da ist
das
auch
ist auch ein Showhaus. Ne? Das ist ja es ist ja nicht nur für die Bildung gedacht, sondern wir wollen auch dieses Medium weiterentwickeln. Wir wollen 360 Grad nicht Kino machen, sondern 360 Grad Full Dome oder wie auch immer wir das Medium nennen wollen.
Ja. Ich guck mal, was man hier noch so sieht. Also es sind im Wesentlichen tatsächlich Beamer, Dia-Projektoren, meine ich, eine Handvoll Beamer. Dann diese runden Dinger, die so einfach nur, sind das auch irgendwelche Spezial-Dia-Projektoren oder sind das Lampen oder die mit den schwarzen Kappen vorne drauf?
Sehe ich gerade gar nicht, was
so,
du meinst.
So, da quasi links über der Tür da das Ding. So.
Ach, das sind auch alles Sonderprojektoren. Das ist, glaube ich, Sonnensystem da hinten, das blaue und das rechts daneben ist Jupiter. Also.
Ah, okay.
Der Jupiter kriegt wieder seinen eigenen Projektor.
Ja, das ist nämlich der größte.
Ja, der Film Pluto wurde schon abgeräumt.
Ja, den gibt's bei eBay.
Will keiner mehr.
Was macht ihr denn mit dem ganzen Kram? Also,
gute Frage. Also wir werden sicherlich gucken, ob andere Planetarien noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Also ich zum Beispiel diese Kästen, die da an den Dia-Projektoren hängen, Datatonnen. Diese Kästen kriegt man auch in der Form nicht mehr für die Mediensteuerung. Da werden wir mal gucken, ob wir Kollegen was abgeben können, verkaufen können. Und sonst muss ich halt mal gucken.
Aber so einen schönen Planetariumsflohmarkt, dass man sich hier nochmal so ein...
Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so
drüber, zu Hause mitnehmen kann.
Was macht man denn mit diesen 292 Sitzen? Also es ist so, wir haben natürlich, ich habe jetzt mal geguckt, was es kostet, die aufzupolstern oder zu ersetzen. Und ich weiß halt noch nicht, was wir machen. Die sind halt auch schön irgendwie cool, so die Sitze. Ne?
Aber wenn man sie nicht kippen kann?
Ja, das ist...
aber ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich für die Sitze hier noch irgendwo so ein Off-Kino findet oder jemand, der eins aufmachen will.
Oder...
Oder gucken. Fürs Wohnzimmer.
Also ich würde mir ja auch welche dann mitnehmen für zu Hause.
Ja. Fürs Gästezimmer ja vielleicht. Also wenn du jemanden brauchst, dann kannst du mich auch mal rufen.
Also stimmt, manche Theater haben das ja so gemacht, dass die neuen Stühle dadurch finanziert haben, dass sie sozusagen die alten verkauft haben und dann kriegen die neuen irgendwie eine Plakette oder sowas.
Ich habe hier mal, ich war hier irgendwann mal in einer langen Nacht der Museen, glaube ich. Und kurz vor der Pause wurde dann noch ein Dia eingeblendet, wo dann ein junges Pärchen drauf war und ihr Name dann dran stand und die Frage, ob sie gerne heiraten möchte, ihn. Und ich weiß natürlich nicht, was aus dem Paar geworden ist. Ich habe sie allerdings beim Rausgehen da sitzen sehen und sie saß vor ihm und er sah nicht glücklich aus und sie redete auf ihn ein, also offensichtlich. Aber es gab sicherlich auch andere Momente und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Leute dann eventuell doch vielleicht den Stuhl, auf dem sie sich verlobt haben, dann gerne mal kaufen möchten oder sowas.
Ja.
Oder Kinder gezeugt. Ich weiß nicht, wurden hier schon mal Kinder gezeugt? Wisst ihr davon? Irgendwas? So.
Ja,
Ja, so unter dem Sternenhimmel, also ich meine.
Ja, so dunkel ist das ja hier.
Ja, stimmt. Nicht. Man also, kann die Sitze nicht kippen. Also,
in Hamburg hatten wir Pärchensitze. Also da waren manche der Sitze hinten zu so Doppelsitze.
Ach so, macht einen das, wo wir hier gerade von den, die Sitze sind ja auch so gebogen. Deshalb stelle ich mir gerade das auch schwierig vor, wenn man jetzt einen Doppelsitz runterklappen will, das ist vielleicht dann.
Nee, das war hintere Reihe, die konnte man nicht klappen.
Ah, okay. Aber macht, mich hat es jetzt schon ein bisschen kirre gemacht, dass hier einfach keine rechten Winkel existieren in diesem Gebäude.
Ja, das ist gewollt.
Also das macht natürlich, ist der Sache sicherlich dienlich, aber.
Nein, Gebäude wurde 87 eröffnet, aber die haben sich, die Architekten, die Baufirmen, die haben sich hier richtig ins Zeug gelegt. Schon damals war das war ein Prestigeobjekt und die haben, jedes Detail hier im Haus hat nochmal einer überlegt, ach, lass uns das doch so machen, das kriegen wir doch hin. Ja. Und haben unten noch Marmor verlegt und so 2 Jahre, 3 Jahre vor Ende der DDR, wo eigentlich alles knapp war, haben die nochmal dieses Gebäude richtig schön hingelegt. Also Hut ab.
Ja, das ist, also ich meine, es hat ja auch 25 Jahre, muss man ja auch mal so sagen, überlebt.
Ja, die Bausubstanz ist super. Das, was wir halt vor allem austauschen müssen, ist hier die Medientechnik. Klar. Auch diese Medientechnik zu produzieren, es ist ein Graus, Dias ausbelichten. Wir haben Gott sei Dank einen Belichter unten im Keller. Aber Filme zu kriegen, Rollfilme in der Art und Weise, ist schon schwierig.
Ist der Keller auch rund?
Ja.
Natürlich. Das Treppenhaus ist auch rund.
Alles rund.
Das finde ich ja in New York beim Guggenheim, was ich ein fantastisch schönes Museum finde, was ja auch so komplett rund ist. Und dann haben sie ja irgendwann diesen Bau seitlich rangeklatscht. Also es ist erweitert worden. Und das ist so auf jeder Etage, auf der man ist. Also man könnte, ursprünglich war es halt so, dass man nie irgendwie um eine Ecke musste, sondern immer nur einfach einmal komplett rund gelaufen ist. Und plötzlich ist auf jeder Etage geht es dann in so einen anderen Raum rum, der dann ein relativ klassisches Museum so nebendran ist. Das finde ich ja. Also dann lieber auf jeden Fall lieber so hier. Sogar die Bühne ist rund, auf der wir sitzen. Das ist wirklich alles rund.
Na, die wird ein bisschen, da sind mal Leute hinten runtergefallen. Darf man auch nicht lachen, Entschuldigung. Das ist, da muss man echt aufpassen im Dunkeln.
Ja.
Die werden wir nach hinten an die Wand ziehen.
Ah, sehr schlau.
Aber eben vorne rund schön.
Das hat man auf die harte Tour gelernt.
Ja, manches lernt man auf die harte Tour. Ja, ich bin auch mal. Hatte ich gerade das Mikro angemacht und wollte auf die Bühne gehen und bin dann aus der Kanzel im Planetarium Hamburg gefallen. Ja, toll.
Und hast die Sterne gesehen?
Ja, fanden die Kinder natürlich lustig. Aber ich habe dann nicht mehr Fuß in die Tür gekriegt in der Veranstaltung. Oder mit Mikrofonkabel hängen bleiben und so. Es ist auch herrlich.
Was sind das für diese beiden Projektoren, die da unten an dem,
das habe ich mir auch schon gefragt,
Großprojektor dran hängen?
Wunderbare Röhrenbeamer.
Röhrenbeamer?
CRT, Kathodenstrahlröhren, so richtig. Die beamen da noch einmal rot, einmal grün, einmal blau.
Ach, darum tatsächlich 3, das war tatsächlich ja. RGB. Genau. Also der Vorläufer des modernen Beamers sozusagen.
Genau, das waren zum Beispiel in der Technologie, hatten wir noch das erste digitale Planetarium in Hamburg. So, also, 7 Stück hatten wir. 12-Inch Tubes, also richtige Monstermaschinen, die dann da herrlich das Bild an die Kuppel gebracht haben.
Und die laufen seit 25 Jahren?
Nee, ich weiß gar nicht, die sind gar nicht so alt. Aber 15 Jahre sind die auch alt. Die können keine Computersignale, die können halt dann, da kommt halt irgendwie so ein F-Bass-Signal und sonst was rein, vom Videoserver unten. Aber ich kann da jetzt nicht mein PowerPoint irgendwie rankriegen.
Wir waren ja vorhin noch kurz in dem Tonstudio drin, in diesem Tonstudio, in dem wirklich alles nicht total alt ist, aber alles relativ alt. Selbst die Zeitschriften, die so rumlagen, die waren doch alle schon ein bisschen älter.
Ich habe halt zu wenig Personal, ne?
Okay. VHS-Videorekorder war wirklich das modernste, was ich glaube gesehen zu haben.
Also da ist ein digitaler Festplattenrekorder für die Shows drin und eine Timecode-Maschine.
Dann ist das wahrscheinlich irgendwo klein in der Ecke und
ja, das ist halt dann, also wenn man in
ist ja noch kleiner als der Rest.
So. Ja, wenn man in diesem Tonstudio steht, das ist alles Technik von vor 26 Jahren. Das
dann
Tonstudio,
halt
Endstufen, Pipapo, das ist halt alles. Schon ein bisschen älter dort.
Und das sieht aus wie so ein riesen Bahnhof, wo man dann die ganzen Kabel rumstecken kann, welches Tonsignal mit welchem Lautsprecher verbunden wird.
Wenn hier ein Ü-Wagen kommt, den können wir auch noch versorgen.
Wie?
Also wir können hier Signale wir haben ja noch ein Kino hier im Haus. Wir haben noch ein 160 Platz Kino mit tschechischen Kinoprojektoren.
Wo ist denn das?
Das ist noch unten im Erdgeschoss. Wir haben hier das Planetariumstheater. Wir haben hier Produktionsstätten. Wir können von überall den Ton sonst wohin routen, würde man heute sagen. Stecken, wie auch immer. Und früher war das ja so, dass als wir eröffnet haben, der Gründungsdirektor, Professor Dr. Hermann, eine TV-Persönlichkeit in Ostdeutschland war. Die Fernsehsendung Aha hat er moderiert und manchmal auch sogar von hier. Und wir konnten dann durchaus mit der Studiotechnik mithalten. Vom DDR-Fernsehen.
Okay, krass. Und dieses Kino, ist das jemals noch in Betrieb heutzutage? Oder ist das?
Noch nicht. Ich habe aber auch davor das so als höherwertige Naturdokumentation und vielleicht Programmkino zu machen.
Ja, das wär's doch.
Das soll hier wieder ein Kulturzentrum werden. Hier soll man herkommen, vorne an die Kasse gehen, sagen, ja, ich gehe jetzt ins Planetarium, oh, gehe ich nochmal ins Kino. Ach Mensch, es läuft erst um 5, ah, dann gehe ich halt nochmal im Restaurant schön was trinken. Aber vorher hole ich mir noch ein Buch im Shop.
Ah, Exit through the Gift Store.
Ja, wir werden auch die Zu- und Abwägung sozusagen in der Kuppel verändern. Ich möchte halt eine höhere Taktung haben. Wenn wir immer zur vollen Stunde eine Show hätten am Wochenende, dann kann ich nicht die Besucher über denselben Eingang rein- und rausholen. Mhm. Aber wir haben noch ein zweites Treppenhaus im Haus, was wir nur als Nottreppenhaus haben und, naja, für die Mitarbeiter. Und so oft gehe ich jetzt auch nicht in den dritten oder in den zweiten Stock oder was auch immer. Mhm. Deswegen werden wir den anderen Ausgang, den wir da hier auch schon in der Kuppel haben, dann nutzen und unten im Foyer umbauen, dass die Besucher dann direkt wieder im Foyer enden.
Also dass sozusagen die draußen schon wieder warten können, wenn hier die Leute abgelassen werden.
Genau, dass wir schneller durchtauschen können.
Das macht definitiv Sinn.
Und vor allem ist es dann auch sicherer, wenn man dann nämlich Evakuierungsfall hat, 310 Leute, dann würde man sich nämlich nicht mit den Leuten ins Gehege kommen, die unten schon warten. Weil es ist immer, Massen haben immer eine gewisse Trägheit und ich möchte das Theater hier auch noch sicher haben bei allem, was wir hier an Spielereien haben, müssen wir ja auch sowas beachten. Weil die Maßnahme, Hälfte des Geldes ist natürlich auch für Brandschutz und Co.
Wir nehmen das ernst hier in Berlin. Ja.
Der ist ja, der Brandschutz hat sich ja seit 87 auch ein bisschen verändert und das wollen wir auch ordentlich machen.
Das böse A-Wort, Asbest?
Nein.
Ah, Glück gehabt. Nicht, dass das hier hätte auch noch spontan abgerissen werden müssen.
Nee, kein Asbest. Wir haben ja Luftmessungen gemacht und alles. Wie heißen diese anderen Platten? Irgendwas mit KMW, KfW oder so? Ist auch irgendwie so.
Stimmt, KfW-Platten. Die kenne ich sogar.
Die sind halt hier hinter als Dämmung und unten im Eingangsbereich. In der Luft ist nichts messbar, glaube ich, weiß ich nicht. Da noch nichts messbar. So. Also niemand ist gefährdet, aber wenn man eben saniert. Ja, mein Husten ist ja auch... Nein, und wir wollen das halt nochmal dann ordentlich dämmen und der Schall hier in der Kuppel ist auch nicht so ganz perfekt für Musikveranstaltungen oder...
Das stimmt, der ist, also ich glaube, er ist besser als in vielen anderen Gelegenheiten, aber wir haben ja vorhin festgestellt, dass wenn man so Geräusche macht, dass man zumindest hier auf der Bühne als Echo so ein Zirpen zurückbekommt, quasi, so ganz merkwürdiges. Das ist.
Das scheint auch mit diesem Metall da oben zu tun zu haben und Co. Wir werden den Raum dann nachher richtig schalltot machen, zumindest versuchen. Und das ist auch keine kleine, triviale Geschichte bei so einem merkwürdigen runden Raum.
Wie ist das so? Ich kenne ja nun einige Heimkino-Experten, die so Beamer zu Hause aufgebaut haben und dann die passenden Leinwände dafür selber gebaut haben und so. Was nimmt man dafür am besten? Du musst dich jetzt mehr damit auskennen, was man hier so an die Wand pappt am besten.
Also hier jetzt im Planetarium oder zu Hause?
Nein, ist das nicht das Gleiche? Also macht das denn so einen großen Unterschied?
Unterschied ist Reflexionsverhalten. Also Reflexionsgrad.
Man
also,
möchte so haben, dass der Pixel selber leuchtet, aber der Nachbarpixel nicht mehr.
Nee, ich meine einfach grau. Wie grau ist die Leinwand? Also zum Beispiel, jetzt würde jeder sagen, na klar, nimmst du eine weiße Leinwand. Klar, ganz einfach 100%. Dann strahlt ja alles zurück. Aber wenn man dann digital rauf projiziert, dann hat man diese Querreflexion, dass wenn man eine helle Fläche hierhin projiziert, dass auf der anderen Seite der Kuppel auch hell ist und man keinen Kontrast mehr hat.
Das ist aber zu Hause nicht so das Problem, oder?
Weiß ich nicht. Nee, also wenn es nur ein weißer Raum ist, kann man auch eine weiße Leinwand fast nehmen. Wir werden hier ein Grau haben. Wir werden hier 38% Reflexionsverhalten nur haben. Jetzt sind wir, glaube ich, hier bei 60%.
Also es wird deutlich grauer sozusagen. Ja, ja, ja.
Wobei wir das nicht wahrnehmen. Wir kommen hier rein, wir sehen das als weiß. Hm. Weil die neue Kuppel hat auch Löcher, mehr Löcher, dass man besser durchlüften kann.
Ah, das ist
praktisch. Und auch, ist auch leichter dann, ganz klar, das Material.
Ja. Aber also hinter der Innenkuppel ist es schon zu. Da gibt es jetzt nicht noch Fenster.
Nee, da oben ist alles zu. Okay. Das ist zu. Da oben sind Rauchklappen. Also wenn was ist, die gehen schon auf. Aber sonst darf hier nichts leuchten.
Ich bin ja noch ganz fasziniert von dem UFO. Wie kommt man denn da eigentlich hin? Also gibt es da eine Treppe hin? Oder muss
eine
man
Leiter hoch.
Eine Leiter, also kann man mit einer Leiter schon hochsteigen auch.
Und das ist auch so eine Rundleiter, also eine neue Kuppel wird es auch haben, dass man dann an jede Stelle der Kuppel rankommt.
Von außen aber nur?
Von dem Zwischenraum, zwischen der Innenkuppel und der Außenkuppel, die man von außen sieht, die 30 Meter Kuppel.
Ja, genau, okay.
Ist genug Platz, dass man da hoch kann.
Das meinte ich jetzt, also außerhalb, in dem Zwischenraum. Das ist, ist das bautechnisch schon so an so Kathedralen dran oder sowas? Die sind doch so ähnlich. Ist das nicht so ähnlich, so Petersdom und Peters? Das könnte auch berühmte Kirchen einfach die Innenmalerei, die Deckenmalerei abfotografieren und dann hier drauf projizieren.
Ortsguy.de.
Hm?
Heißt die Firma, die das verkauft.
Ach so, das gibt schon, okay. Und wieder eine Geschäftslücke, die schon jemand geschlossen hat.
Ja, die, genau, die machen das. Tja, und da kommt man leicht hoch, mal gucken, was wir hier noch so machen. Weil man kann nämlich auch Scheinwerfer dahinter machen. Die können ja durch die Kuppel durchleuchten. Das sind ja nur Löcher, ne? Mhm. Löcher mit ein bisschen Käse drumherum. Und oder was auch immer wir dahinter basteln.
Tja. Cool.
Viel vor.
Auf jeden Fall.
Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kommen wir einfach nochmal wieder, wenn es dann soweit ist.
Wenn es soweit ist, dann möchte ich hier gerne mal so einen First-Person-Shooter spielen.
Oh. Das Problem ist, das geht ja leider.
Ja,
eben. Das sind ja auch nur Nvidia-Grafiker. Ja,
und ist nicht so, als hätte ich Quake nicht schon mit 360 Grad FOV gespielt.
Wo das denn?
Dann kannst du ja drehen in der Konsole, kannst du ja FOV. Da hast du es natürlich, auf dem Monitor kommt es natürlich nicht so gut, wenn man schon mal hier.
Also alle Live-Signale bis 2K kann ich live auf die Kuppel mappen.
Ja.
Ja.
Das machen wir.
Und wenn jemand Lust hat und eine VJ-Software hat, in der man auch Kameras definieren kann, zum Beispiel V4 als Engine oder sogar selbst in Unity.
Ja.
Kann man das hier mal raufbasteln und mal spielen. Also wenn jemand auch mal eine Diplomarbeit schreiben will oder sowas über solche Clustergeschichten, das soll hier der Laden dafür werden.
Okay, ich glaube, da finden wir schon einiges.
Da finden wir jemanden, ja.
Ja, ich glaube, wir haben es fast, oder? Hast du noch was du gerne sagen möchtest?
Oh, ich glaube, alles gut.
Ja?
Vielen Dank für die Einladung, wollte ich nochmal sagen.
Ja, gleichfalls. Sehr gerne, um Himmels Willen. Ich hoffe, es ist alles gut. Wird alles gut sein. Vielen Dank fürs hier sein. Vielen Dank fürs hier sein dürfen, sozusagen.
Gerne.
Genau. Und bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt mal an die Hörer. Okay, alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.